Schalke Podcast, der Expertentalk.
Hallo und Glück auf. Jetzt klingt's besser. Wir hatten nämlich jetzt den zweiten Neustart, weil ich da so ins Mikrofon gebrüllt habe, dass wenn ihr jetzt ganz entspannt den Schalke-Podcast hören hättet wollen, wahrscheinlich jetzt komplett wach wärt, was ja im Grunde nicht schlimm wäre, aber auch vielleicht hörgeschädigt. Ja, das habe ich repariert und habe natürlich nochmal von vorne angefangen. Der Norbert, der sitzt neben mir und hat es auch überlebt. Und damit begrüße ich erstmal unseren geschätzten Kollegen Norbert Neubern. Hallo und Glück auf.
Hallo und Glück auf, René. Ja, ich bin der Einzige, der es mitbekommen hat. Und ja, deutlich, sehr deutlich. Alles gut jetzt.
Ja, es tut mir leid. Ich muss mal eben hier die Musik ausfaden und dann können wir auch schon anfangen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mich nicht laut höre und dann war es halt trügerisch, das Gefühl, weil es war doch sehr, sehr laut. Eigentlich wollte ich ja singen. Mir jetzt wieder die Sache neu aufarbeiten. Also, wir tun immer so, als wenn ich jetzt anfangen würde. Nee, ich singe nicht. Ich singe das nicht, ich spreche es, weil mein Gesang ist wirklich schrecklich. So, Norbert, eine Frage. Wer kreist so wie ein Falke?
Ja, soll ich jetzt sagen, ich habe keine Ahnung. Also ich erwarte oder ich denke, dass du jetzt von mir erwartest, dass ich pflichtgemäß antworte, Schalke. Ohne es zu singen, weil mein Gesang ist wahrscheinlich noch schlimmer. Ich bin früher bei den Sternsingern, bin ich sogar irgendwann mal als der Brummer enttarnt worden und bin quasi rausgeflogen und durfte nur noch mitlaufen. Aber gut,
der
das
Brummer?
Ist eine, der Brummer, ja. Das ist eine ganz andere Geschichte, die gehört jetzt nicht hierhin.
Aber wir haben ja, ich habe in der letzten Folge ja quasi, ich habe ja die Anregung bekommen, ob wir nicht mal ein bisschen auch mal ein bisschen persönliche Sachen raushauen können. Ein bisschen Privates auch mal, habe ich gesagt, machen wir am Ende der Saison, nicht des Podcasts. Also können wir den Brummer vielleicht dort nochmal aufnehmen lassen.
Ich habe ja die Hosen jetzt schon runtergelassen,
ja, sozusagen. Ja. Also, wer kreist über den Falke ist natürlich jetzt eine Anspielung darauf. Das Netz dreht natürlich ein bisschen durch. Der FC Schalke 04 hat den zweiten Tabellenplatz inne, hat nach dem Sieg gegen Bielefeld weitere Hoffnungen geschürt und ja, so langsam drehen sie dann doch alle durch und ich finde es sehr lustig, aber auch sehr schön und auch sehr verdient, dass man jetzt wieder mal in einer Position ist, wo man wieder ein bisschen blödeln kann. Und ich hatte ein was gesehen, weil es jetzt mit den Falken kommt. Ich hatte mir das gescreenshottet, das wollte ich einmal vorlesen, das fand ich super witzig. Auf Instagram habe ich das entdeckt. Das Verteidigungsministerium hat gerade mitgeteilt, dass der Luftraum in ganz NRW gesperrt ist. Allerdings liegt das nicht an Drohnen, sondern weil der FC Schalke 04 wieder kreist wie ein Falke. Das fand ich so gut, sensationell und ja. Und dann habe ich auch dieses Lied nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Immer wieder kam die Melodie mir in den Kopf geschossen.
Schön, wenn man dir eine Freude machen kann.
Ja, so einfach vor allen Dingen. Wirklich so einfach. Und dann gab es noch ein Bild, was ich geschickt bekommen habe vom Steffen. Das fand ich auch super witzig. Viele Grüße nach Nürnberg, glaube ich, wohnt er. Und wohnt er in Nürnberg? Ich glaube Nürnberg. Da hat er mir vier Bilder geschickt. Manchmal sieht man was und fragt sich, wie man da hingekommen ist. Da ist zum Beispiel ein Auto auf einem Baum zwischen zwei Baumästengabeln. Also sieht schon kurios aus. Dann steht ein Pferd im Gatter. Sehr engmaschig. Wie kommt das da durch? Auch sehr witzig. Dann steht ein Auto auf dem Dach daneben eine Leiter, damit man besser reinkommt. Auch komisch. Fragt man sich, wie kommt das dahin? Und dann die Tabelle. Zweite Bundesliga, Schalke auf Platz 2. Fand ich auch witzig. Ja, wir können es erklären, oder? Wir haben es ja schon erklärt. Der FC Schalke 04 ist einfach gut. Also, die machen es gut. Auch wenn wir uns über es war wieder mal, in Anführungsstrichen, ein Zittersieg. Es war ein überragender Zittersieg. Oder wie darf man das betiteln?
Nenn es, wie du es willst. Unterm Strich war es ein Sieg, bei dem auch gezittert wurde, aber es ist ja generell gegen Zittersiege ist ja ist ja herzlich wenig anzuwenden. Und ich glaube, gerade in der zweiten Liga, da sind ungefähr, da sind wahrscheinlich 70-80% aller Spiele sind Zitterspiele und dann am Ende Zittersiege oder wie auch immer, die auch anders hätten ausgehen können. Also die zweite Liga ist nun mal eine sehr enge Liga, das ist so. Du hast da nicht den klaren Favoriten, du hast auch nicht die klaren Mannschaften, bei denen du jetzt schon sagen kannst, die stehen am Schluss relativ sicher unten. Und das führt natürlich dazu, dass die Liga sehr ausgeglichen ist. Das wird von Jahr zu Jahr ja auch immer von allen Beteiligten betont. Und dann ist es ja im Grunde in der Natur der Sache, dass auch die einzelnen Spiele eng sind. Und um jetzt auf Schalke zu kommen, es ist ja eine große Qualität, wenn du dazu in der Lage bist, die Mehrheit dieser engen Spiele auf deine Seite zu ziehen. Das ist ja auch eine Geschichte, die schweißt so eine Mannschaft ja auch zusammen. Also ich glaube schon, dass du nach so einem Spiel wie in Bielefeld, wo du jetzt auch nicht nur gezittert hast, sondern wo du in der ersten halben Stunde ja ein ganz tolles Spiel, ein ganz tolles Auswärtsspiel gemacht hast, ich glaube schon, dass du danach in der Kabine sitzt und richtig zufrieden mit dir und der Mannschaft bist, weil du einfach sagst, boah, dass wir das Ding heute hier gewuppt haben. Also Jungs, hier muss erstmal wieder einer hinkommen und so ein Spiel gewinnen. Wir haben es geschafft. Das kann auf Strecke manchmal sogar noch wertvoller sein, als wenn du 3 oder 4-0 irgendwo gewinnst. Das ist eine ganz klare Sache und sagst, im Grunde haben wir keine großen Probleme gehabt. Also dieses Überwinden von Problemen, dieses Widerstandsfähige, was sie jetzt schon in ein paar Spielen gezeigt haben, das halte ich in dieser Saison für eine ganz große Qualität, auf die Muslic ja auch unheimlich viel Wert legt.
Ja, schön. Erste Zusammenfassung. Kommen wir dann auch zur ersten Kategorie.
Kurvendiskussion.
Ja, ihr habt natürlich wieder fleißig Nachrichten geschickt, auch Sprachnachrichten. Und es waren einige dieses Mal. Und ich muss erst mal gucken, wen ich da alles heute mit reinnehme. Aber einen darf ich jetzt, ich finde seine Stimme und seine Art der Analyse einfach so geil, dass wir heute mit dem Dirk aus Hamm anfangen werden. Seine Analyse zum Spiel.
Ja, Löchen ist der Dirk aus Hamm, Westfalen. Ich grüße euch alle. Ja, zum Spiel. Man kann sagen, es war ein Zittersieg. Ja. Dank der ersten 30 Minuten gewinnen wir 2-1. Die Defensive war mal wieder sehr stark unterwegs in allen Bereichen. Fangen wir mal hinten an. Karius, souveräner Rückhalt einfach da hinten. Ne? Und er strahlt einfach auch eine Ruhe und Routine aus. Ne? Punkt. Links und rechts Mertschan Ayhan, Becker, ja. Was mir aufgefallen ist bei Mertschan Ayhan, er ist nicht der Schnellste. Ne? Und Becker sah gegen Mamulo oder wie er hieß von Bielefeld, sah auch nicht mal so gut aus. Aber er hat nicht wirklich gravierende Fehler gemacht. Mittelfaust, ich brauche nicht drüber reden. Wieder mal super. Unser kleiner Wirbelwind. Schauenberg auch. Gutes Spiel. Karaman war gar nicht im Spiel für mich. Ja, tat sich schwer, irgendwie das Spiel mal mit zu gestalten und mal auch zu beruhigen. Nur irgendwie, ich weiß nicht, Karaman war nicht so gut drauf wie die letzten Spiele. Süller war für mich ein Totalausfall, hätte schon nach 50, 60 Minuten rausgemusst. Und Süller ist auch kein, was mir auffällt, man sagt, er ist ja schnell, sehe ich zwar nicht so oft. Aber für mich ist das auch kein Spieler, Mittelstürmer, der vielleicht mir auf die Außen, auf links und rechts mal ausweicht, ja, und sich da mal oder von hinten sich mal Bälle holt, wie das mal früher so war. Ne? Gut, passt nicht in das System. Also Süller habe ich echt Sorgen. Und ja, gut, schauen wir mal. So, sehe ich 2-1, Platz 2. Wir dürfen wieder träumen. Mehr auch nicht. Die nächsten Spiele werden entscheidend sein. In Hannover, zu Hause gegen Darmstadt. Elbespech haben wir, glaube ich, dann auch noch zu Hause zwischendurch oder nach Darmstadt, oder nächstes Heimspiel. Und dann werden wir sehen, wo wir stehen, Freunde. Aber ich sag mal gar nichts. Gut, das war's. 2:10. Tschüss.
Sensationell, oder?
Ja.
Ja. Aber lass uns nicht schön. Über Sylla sprechen, weil da habe ich...
Stimmlich und inhaltlich ja. Top.
Ja, lass uns nicht über Sylla sprechen, weil ich habe noch eine Sprachnachricht zum Thema Sylla. Lass uns über Karaman mal ganz gut sprechen. War auch ein Thema bei uns in der WhatsApp-Community, die ich euch auch gerne ans Herz legen möchte, wenn ihr mitdiskutieren wollt. Wir haben eine... schreibt gerne an unsere WhatsApp-Nummer oder lest in der Beschreibung in den Keynotes. Dort findet ihr den Link zu unserer Community. Ich sag schnell die Nummer 0160 9034 7628. Das Thema Kenan Karaman. Wir hatten ja auch am Anfang schon gesagt, er hatte wenig Vorbereitung, eigentlich gar keine Vorbereitung, kam schwer rein. Er hat 3 Tore jetzt gemacht. Und siehst du das ähnlich, dass Kenan Karaman jetzt gegen Bielefeld überhaupt nicht so ins Spiel kam?
Sehe ich ähnlich. Ich bin aber eigentlich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht bereit, jetzt, dass wir jetzt jedes Mal immer wieder über Kenan Karaman diskutieren. Wir hatten ja das Gespräch ja im Grunde nahezu nach jedem Spiel. Bei dem
Systemfrage war in der Community ganz wichtig. Passt ja, er jetzt vielleicht doch nicht so richtig?
Er ist natürlich nicht der Spieler, der wie eine Abrissbirne auf dich zukommt und dich presst und dich nervös macht und dich stresst. Das ist aber auch, glaube ich, gar nicht das, was Miron Muslic von ihm erwartet. Das kann Kenan Karaman ja auch nicht sein. Das war er eigentlich auch nie. Und er wird sich jetzt wahrscheinlich, wie alt ist er, 31 oder 32, er wird sich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr zu dieser Pressingmaschine entwickeln. Da gehe ich mal von aus, ohne dass ich ihm da jetzt Böses unterstellen will. Aber er hat doch ganz andere Qualitäten. Er hat doch in Magdeburg hat er 2 Tore gemacht. Er hat in Dresden das Siegtor gemacht. Also jetzt jedes Mal immer wieder mit Kenan Karaman wieder anzufangen. Also der ist Kapitän, der ist für mich auch Stammspieler. Und ich sehe es andersrum. Es ist doch ein Beweis für die große Qualität, für die große Moral, die in dieser Truppe steckt, dass du, um es jetzt mal überspitzt zu sagen, dass du in manchen Spielen ohne Karaman und ohne Sylla spielst und trotzdem stehst du auf Platz 2. Es springen halt andere jetzt ein. Schalke hat jetzt 6 verschiedene Torschützen in den 8 Spielen. Das ist schon mal ein Pfund. Das war in der vergangenen Saison, wenn Sylla oder Karaman nicht getroffen haben oder nicht getroffen hätten, dann wäre Schalke abgestiegen, ganz klar. So in diesem Jahr hat Sylla einmal getroffen, Karaman immerhin 3-mal. Aber du merkst, du bist auf einmal nicht mehr zwingend auf die beiden angewiesen, weil du jetzt eben auch ganz viele andere hast, die Arbeit erledigen. Und ich stehe einfach zu Kenan Karaman, weil ich sage, der hat dir... Jetzt in den beiden vergangenen Spieljahren hat er dir beides mal auf Deutsch gesagt den Arsch gerettet, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und ich will ihn jetzt einfach nicht so schnell sozusagen über Bord werfen, weil er hat große Qualitäten, die vielleicht gar nichts mit dem System im Grunde zu tun haben. Er ist einfach wie einer der ganz wenigen Spieler in der Lage, einfach einen Ball auch mal zu halten oder torgefährliche Situationen heraufzubeschwören, wo du gar nicht damit rechnest. Dass jetzt in Bielefeld, das habe ich aber auch vor ein paar Wochen schon gesagt, oder habe ich direkt nach dem Magdeburg-Spiel gesagt, als er 2 Tore gemacht hat. Da wurde er übrigens auch wieder gefeiert. Es werden auch wieder Spiele kommen, da wirst du von Kenan Karaman herzlich wenig sehen. Der wird nicht mehr, der macht keine 34 Spiele auf Top-Niveau. Das hat auch mit dem System zu tun, weil er da fast so ein bisschen mit untergeht bei der ganzen Geschichte. Aber trotzdem kann ich verstehen, dass Miron Muslic auf ihn zählt. Und er ist immerhin mit 3 Toren, ist er bislang Schalkes erfolgreichster Torschütze.
Punkt.
Und er hat natürlich auch ein Riesen-Standing für die gesamte Mannschaft. Er ist ja der Führungsspieler schlechthin. Ich finde die Erwartungshaltung auch ein bisschen hoch, dass man jetzt immer wieder ja fast schon wie auf dem Seziertisch guckt, was hat Karaman heute und was hat er heute gemacht. Also ich bin schon dafür, das Ganze ein bisschen auf Strecke zu beobachten. Ich kann völlig die Kritik verstehen, wenn man sagt, in Bielefeld war er nicht gut. Punkt. Das sieht er wahrscheinlich auch selbst so. Aber auf Strecke bin ich nach wie vor ein, ich will nicht sagen Fan, aber schon ein Verfechter dafür, dass Karaman in die Mannschaft gehört.
Kommen wir zur nächsten Sprachnachricht. Micha aus Bruchsal, der geht dann halt auf den Spieler, der gerade auch schon angesprochen wurde, vom Dirk aus Hamm, auf Musa Sille. Aber hören wir erstmal rein, was er zu sagen hat.
Glück auf, der Michael aus Bruchsal hier. Bin schon eine ganze Weile Zuhörer und möchte mich heute auch mal mit meinen 50 Cent hier an der Diskussion beteiligen. Ich möchte den Bielefelder Trainer zitieren: Dreckige Siege sind die schönsten. Da kann man eigentlich nicht viel hinzufügen. Außer, dass dieses Jahr bringen wir sowas tatsächlich mal nach Hause. Mir ist allerdings ein Rätsel, was nach dem 2:0 passiert ist. Diesen Knick, der dann passiert ist, den hätte ich eher auf der Bielefelder Seite erwartet. Bielefeld hatte einen riesen Volkslauf hinter sich mit Pokal, mit dem Aufstieg und dachte, so langsam würde ein Knick reinkommen, erst recht nach dem 2:0, aber Pustekuchen. Es ging sofort richtig weiter bei Bielefeld, viel stärker, Moral gezeigt, gekämpft, wenn auch manchmal ein bisschen zu hart meiner Meinung nach, aber Respekt dafür auf jeden Fall. Kompliment an den Schiri, fand ich richtig stark die Leistung in so einem Stadion, so viele schwierige Entscheidungen zu treffen gegen das Heimpublikum, aber in der Wiederholung hat man gesehen, jeder einzelne Pfiff war absolut richtig entschieden. Tolle Leistung, muss man auch mal sagen. Wir waren fleißig, jeder hat gekämpft, aber meiner Meinung nach stehen wir besser in der Tabelle da, als wir aktuell Qualität haben. Wir haben das Spielglück, das ist der Unterschied, das ist auf unserer Seite. Ich hoffe nur, dass wenn mal 2 oder 3 Niederlagen kommen, dass die Stimmung so bleiben wird und die Fans nicht wieder gleich alles in Frage stellen. Für heute bin ich jedenfalls total happy und freue mich jetzt nächstes Wochenende auf den Trip nach Dublin, wo wir auch wieder unsere schottischen Freunde von Hearts of Midlothian treffen werden und ein wunderschönes Wochenende zusammen verbringen werden. Hoffen wir, dass diese Stimmung uns noch ein bisschen erhalten bleibt. Viele Grüße aus dem Badischen und Glück auf.
Ja, wer hat es gemerkt? Da war nichts von Musa Sille drin. War ja falscher Sprachnachricht. Nicht die falsche, ich habe jetzt eine zu früh losgelegt. Na, dann lass uns doch gleich darüber sprechen. Was mir nach dem Spiel oft mitgeteilt wurde, der Schiedsrichter, der war diesmal wirklich pro Schalke. Und da habe ich denjenigen angeschaut und habe überlegt, ist mir das auch so bewusst geworden oder hat der Schiedsrichter einfach nur, wie jetzt gerade auch gesagt wurde, eine gute Leistung abgeliefert?
Ich finde Letzteres. Ich finde, dass der gut gepfiffen hat. Ich habe ihn nicht unbedingt jetzt als pro Schalke gesehen. Also mir hat der auch gut gefallen. Finde ich auch schön, dass der jetzt auch mal hier zur Sprache kommt und auch mal gelobt wird. Ist ja meistens, wird ja über Schiedsrichter nur gesprochen, wenn sie schlecht gepfiffen haben. Nee, aber der hat mir gut gefallen und die strittigen Szenen, waren oft Dinge bei, kann man vielleicht auch anders entscheiden, aber dass er jetzt pro Schalke war, habe ich nicht so empfunden. Ich habe es jetzt nicht so intensiv verfolgt, aber ich habe jetzt auch aus Bielefeld keine größeren Wehklagen gehört, dass die da meinen, dass die benachteiligt wurden oder so. Also nee, ich fand den völlig okay.
Er hat auch noch angesprochen, Teig steht auf einem Tabellenplatz, der der Qualität nicht entsprechen würde, sehe ich tatsächlich nicht so, weil man kann ja auch mal sagen, Hertha BSC Berlin hat natürlich sehr viel Qualität in der Mannschaft, aber hat auch einen Rumpelstart hinter sich, haben zwar jetzt, glaube ich, 2 Siege in Folge auch eingefahren. Da kann man vielleicht eher davon sprechen, die Qualität, die sie haben, das entspricht nicht dem Tabellenplatz. Bei Schalke tue ich mich da tatsächlich schwer, weil die entwickeln ja immer weiter diese Qualität und die Spieler, die auf dem Platz stehen, finde ich schon, dass die eine gewisse Qualität mitbringen, um auch mal zu Recht da oben zu stehen.
Ja, sie haben auf jeden Fall die Qualität, dass sie schwer zu schlagen sind, dass sie sich wehren gegen drohende Punktverluste mit Haut und Haaren, mit allem, was sie haben. Wenn ich da alleine an die Rettungsaktion von Adrian Gantenbein denke. Ich habe übrigens gerade noch mal jetzt mal einen ganz kurzen Ausflug. Wir kommen gleich wieder zurück auf Qualität und Tabellenplatz. Ich habe da gerade noch mal Bilder gesehen, die Schalke aufgenommen hat bei dem Spiel und die sind dann mit ihrer Kamera wirklich auf Gantenbein draufgeblieben, wie er ins Tor reinrauscht. absolute Hammeraufnahmen kann man sich, glaube ich, auf der Schalker bei diesem, die haben doch so eine Rubrik, wo so diese Spieltagsvideos, kann man sich ja da angucken. Also sieht wirklich spektakulär, sensationell aus. Und ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, bei einer ähnlichen Rettungsaktion ist vor vielen Jahren mal der Hamburger Verteidiger Dietmar Jakobs, der hat sich da sehr, sehr, sehr schwer mal verletzt. Der ist nämlich in so einer Art Haken bei diesen Torbefestigungen ist der hängen geblieben, hat sich eine ganz schwere Rückenverletzung zugezogen, Sportinvalide, und hat lange auch noch mit großen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Und auch aufgrund dieser Aktion und vor allem, was daraus entstanden ist, wurden dann diese Torkonstruktionen verändert. Also dass diese Haken nicht mehr, also wenn da am Sonntag auch noch so ein Haken im Tor gewesen wäre, das hätte ganz übel für Gantenbein enden können. Ist Gott sei Dank jetzt anders. Ja, also Qualität sich wehren, Qualität solche Spiele nach Hause bringen, Qualität schwer zu schlagen zu sein, das ist ja schon was. Wir tun immer so, oder viele tun immer so nach dem Motto, ja, aber die können ja nur gut verteidigen, hinten stehen sie ganz gut, aber. Ich lasse da erstmal kein Aber zu, weil das ist ja einer der ganz wichtigen Grundelemente des Fußballs. Es ist ja keine Schande, wenn du hinten stabil stehst, wenn du gut verteidigst, wenn du die Dinger dann in der Schlussphase da raushaust. Und man muss ja auch fairerweise sagen, in der zweiten Halbzeit, trotz drückender Überlegenheit, so die ganz großen Torchancen hatte Bielefeld da ja auch nicht mehr. Die ganz spektakulären Geschichten sind ja so zwischen der 34. und 40. Minute passiert, als man wirklich dann Sorgen sich um Schalke machen müssten. Also ich nehme den Tabellenplatz, den Schalke hat, den nehme ich durchaus ernst. Ich muss dir, René, so ein kleines bisschen widersprechen, wenn du sagst, im Netz und so drehen sie schon wieder alle durch. Also ich glaube, da ist auch ganz viel immer mit dem Augenzwinkern. Also ich kenne eigentlich keinen. Und ich bewege mich ja auch in irgendeiner Schalke-Bubble. Ich kenne eigentlich keinen, der durchdreht. Also alle die ich kenne, die sind realistisch. Die wissen alle, man steigt am 8. Spieltag nicht auf und man steigt am 8. Spieltag auch nicht ab. Also die wissen das alle ganz gut einzuschätzen. Und solche Sachen, die finde ich einfach auch nur spaßig, aber da ist ja jetzt auch keiner stellt sich ja hin und sagt so, jetzt sind wir aufgestiegen. Man träumt, ist doch auch schön, dann können die Leute doch auch. Stell dir nur umgekehrt vor, was los wäre, wenn sie jetzt umgekehrt auf dem vorletzten Platz stehen würden. Dann würde das ja auch jeder ernst nehmen. Dann würden wir wahrscheinlich mit allen anderen Kollegen auch schon die große Abstiegspanik wieder heraufbeschwören. Und insofern finde ich, muss man jetzt auch den zweiten Tabellenplatz, den sie jetzt haben, den muss man durchaus ernst nehmen. Und es ist ja das kommende Programm angesprochen worden. Du spielst jetzt in Hannover. Du spielst dann zu Hause, zweite Liga gegen Darmstadt. Du spielst dann im Pokal direkt danach in Darmstadt. Dann in Karlsruhe. Und dann zu Hause gegen Elversberg. Und wenn du die Spiele hinter dir hast, dann kannst du, glaube ich, wirklich sagen, wo du stehst.
Haben wir ja immer wieder gesagt. Aber jetzt mit durchdrehen meine ich natürlich positiv durchdrehen und mit einem Augenzwinkern. Ich finde, ich drehe auch durch.
Eben, du bist nämlich derjenige, der durchdreht, mein Lieber.
Ja, ich drehe gerne durch, aber ich kann es immer wieder nur sagen, man muss auch mal ich war lange hin und her gerissen, weil ich den Braten einfach nicht trauen wollte. Das kann doch nicht sein. Wir haben so viele schlechte Jahre jetzt erlebt, bis auf das Aufstiegsjahr. Und jetzt kriegst du auf einmal so eine tolle Stimmung und so eine Mannschaft, die kämpft, die sich den Arsch aufreißt. Henning Matriciani ist abgelöst worden von Adrian Gantenbein. Sensationell. Wirklich, wirklich gut. Und da finde ich, darf man auch mal kurz durchdrehen. Und es wird auch wieder, ne, wir wissen alle, das wird auch wieder anders sein. Und es werden auch wieder Tage und Wochen kommen, wo es nicht so gut läuft. Dann werden wir sehen, wie die Gesamtgemengenlage ist. Lass uns bitte dann jetzt doch zum Paddy kommen. Die Nachricht, die wollte ich eigentlich gerade vorspielen. Da zum Thema unter anderem Musa Sylla.
Glück auf, René, und Glück auf in die Runde. Hier ist der Paddy aus Berchtesgaden. Ja, was soll man sagen? Unsere Mannschaft marschiert jetzt von Woche zu Woche zu den 3 Punkten, 3 Siege am Stück. Das ist lange her. Das ist ein bisschen Balsam auf der geschundenen Schalker Seele. dass man das Spiel nicht ohne Probleme hat durchziehen können, liegt ganz bestimmt an der guten Arbeit von der Arminia in den letzten Jahren. Dass es dort schwierig wird, das war klar. Dass unsere Mannschaft dann aber nach dem Anschlusstreffer noch so gut dagegen gehalten hat und wirklich auch dort wieder diesen knappen Sieg hat festhalten können, ist bravourös, muss ich sagen. Der Trainer scheint da wirklich die richtigen Maßnahmen zu treffen und die richtigen Worte zu finden. Im Grunde gibt es dann nichts zu mäkeln und nichts zu meckern. Doch eine Sache bleibt mir so ein wenig hängen, auch in diesem Spiel wieder. Gilt es vielleicht mal den Fokus nochmal auf Moussa Silla zu legen. Wahrscheinlich spielt er von Woche zu Woche, um seinen Marktwert zu behalten oder um seinen Marktwert zu steigern. Ich weiß nicht, welche Absprache man da vielleicht im Verein getroffen hat. Aber er wirkte jetzt auch schon im vierten, fünften Spiel nacheinander wie ein Fremdkörper, hätte ich fast gesagt. Klar hat er das ein oder andere Mal auch eine Torchance. Aber ob es das dann ist, was der Stürmer bei uns leisten soll, um die gewünschten Ziele zu erreichen, das bleibt ja fraglich. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, wenn das hinterher tatsächlich um den Aufstieg gehen könnte, braucht man dazu nicht zumindest einen Stürmer, der zweistellig trifft vorne. Und ob Moussa Silla dazu in der Lage ist aktuell, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Vielleicht muss Schalke da auf jeden Fall nochmal neu justieren oder das Thema nochmal aufmachen. So, da ich jetzt knapp über meine 2 Minuten gekommen bin, beende ich hiermit meine Sprachnachricht und wünsche allen nochmal einen schönen Podcast. Bis dahin.
Vielen Dank, Paddy oder Patrick. Moussa Silla. Für Kenan Karaman hast du natürlich jetzt erstmal einen rausgehauen. Würdest du ähnlich für Moussa Silla in die Bresche springen?
Also seine Leistung sehe ich ähnlich wie die Mehrzahl hier der Leute offenbar auch. Ich glaube, dass Muslic alleine aber auch noch an Silla festhält, weil er ja im Grunde auch kaum Alternativen hat. Also wenn du vorne wirklich eine Sturmspitze brauchst, wen könnte Muslic einsetzen? Remmert ist verletzt, Heulund ist verletzt.
Tibara. Obwohl ist kein Neuner, ne?
Ist auch verletzt, ist glaube ich auch kein Neuner, kommt glaube ich mehr so ein bisschen von der Seite. Er könnte Lassme mal eine Chance geben, aber den sieht er glaube ich immer noch mehr als Joker. Er könnte Karaman in die Spitze stellen, aber ich sehe Kenan eigentlich mehr so ein bisschen dahinter lieber. Und dann hört es ja eigentlich auch schon auf. Also Christian Gomez ist jetzt auch verletzt, der vielleicht ein Kandidat wäre, der mich jetzt aber auch noch nicht so zu 100% überzeugt hat. Ich glaube, dass Muslic an Moussa Silla aber auch schätzt, dass er zumindest mitarbeitet, was das Spiel gegen den Ball betrifft. Mir ist das gegen Fürth aufgefallen, als Silla auch nicht gut im Spiel war. Aber da hat er so ein paar Aktionen gehabt, da hat er dann zusammen mit Gomez und Karaman hat er dann die gegnerischen Spieler schon früh attackiert, dann gab es auch mal Ballgewinne und da ist Miron Muslic stand dann an der Seitenlinie und hat dann extra Szenenapplaus gegeben für dieses Offensivdreieck, wie die auch nach hinten arbeiten. Ich glaube, auch so ein bisschen demonstrativ, um den Leuten zu zeigen, hier, ich bin zufrieden mit denen, weil die machen das und das. Aber auf Sicht gesehen ist natürlich die Theorie, dass man, wenn man wirklich aufsteigen will, jetzt sprechen wir das Thema einfach mal an, dass dann schon ein Stürmer, der zweistellig trifft, der könnte zumindest nicht schaden, weil ich bin mir nicht sicher, ob diese Vielfalt an Torschützen, die ich ja gerade noch gelobt habe, ob das auf Strecke, ob sich das auch weiter so fortsetzt und ob es dann wirklich für einen oberen Platz reichen könnte. Also du wirst schon einen Top-Torjäger brauchen, der ist Moussa Silla im Moment nicht, was ich ihm nicht abspreche, weil das wäre nicht seriös, da habe ich keine Belege für, ist, dass er sich jetzt irgendwie hängen lässt oder dass er sich nicht anstrengt, dass das Bemühen fehlt, weil das sehe ich bei ihm eigentlich schon. Aber er ist tatsächlich nicht im Spiel oder zu wenig im Spiel. Und er hat ja zumindest auch sonst immer die Qualität gehabt, wenn er nicht im Spiel war, hat er aber aus Halbchancen dann auf einmal ein Tor gemacht. Und dieses Glück hatte ihn oder diese Qualität hatte ihn dann ja schon erstmals im Spiel gegen Kiel verlassen, als er ja direkt zu Spielbeginn, wenn du dich erinnerst, alleine auf den Torwart zulief und dann so einen Moment zu lange gezögert hat. Also eine Lösung habe ich da jetzt auch nicht bei Moussa Silla, aber ich stimme natürlich zu, dass er längst nicht der Moussa Silla der Vorsaison ist.
Der Otto aus der Eifel hat uns auch geschrieben, der macht sich auch Sorgen so ein bisschen um den Sturm, aber er ist auch positiv gestimmt, weil er sagt, der Baumann, der wird wohl schon für den Winter planen und arbeiten. Kam ja mal wieder jetzt die letzten Tage das Gerücht auf oder das Thema aufgeplöppt, Kicke Top. Freiwillig zu U23 bei Werder Bremen gewechselt, weil er sich momentan chancenlos auch selber sieht und hat gesagt, ich brauche die Spielpraxis. Und man hat auch gehört, dass tatsächlich Kontakt stattgefunden hat seitens FC Schalke 04. Ja, wäre Keke Top die Nummer 9, die Schalke braucht?
Frank Baumann soll sich ja informiert haben über die Situation von Keke Top. Ja, mein Gott, also wenn du der Meinung bist, du solltest im Winter nachlegen, warum eigentlich nicht? Es geht ja darum, dass du dann wirklich jemanden hast, der dir vorne wirklich so eine Art Knipsergarantie gibt. Und für Keke Top wäre sicherlich die zweite Bundesliga dann schon ein besserer Entwicklungsschritt als jetzt die Regionalliga, sollte er da jetzt wirklich seinen Ausflug hin verlängern. Er hat jetzt allerdings in Bremen auch gegen wen haben sie gespielt? Ich glaube gegen St. Pauli, da hat er bei den Profis schon wieder auf der Bank gesessen. Also ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob die Bremer ihn wirklich auch abgeben würden, weil die sind natürlich auch froh. Die stehen jetzt auch nicht gerade so da, dass sie leichtfertig Spieler weggeben können, von denen sie sich was versprechen. Und Keke Top hat ja in Bremen bei den Profis zumindest als Joker schon mal so das eine oder andere bewegt. Und ich weiß auch gar nicht, ob Keke Top zurück möchte. Vielleicht wäre es für ihn dann auch wieder ein Rückschritt, nach Schalke zu kommen. Also vom Typ her, ich habe ihn immer ganz gerne gesehen, weil bei dem hatte ich auch immer das Gefühl, der ist... Der gibt zumindest auch alles, wenn er dann auf dem Platz steht. Gibt auch ganz andere Meinungen, die sagen, dass Keke Top eigentlich keine Fähigkeit hat, die ihn zu einem richtig guten Spieler machen würden. Er sei nicht der Schnellste, er sei auch nicht der Kopfballstärkste. Also ihm würde eigentlich zu einem richtig guten Stürmer, würde es ihm an vielen Dingen fehlen. Aber er hätte zumindest ja den Vorteil, dass er hier keinerlei Eingewöhnungszeit braucht. Ich glaube, er ist beim Publikum auch noch einigermaßen beliebt. Also zumindest so könnte das passen. Aber letztlich muss das auch Miron Muslic wissen, ob er ihn für geeignet hielte. Und wir reden ja eigentlich jetzt fast schon über den Fall, sollte Musa Sylla wirklich den Verein verlassen oder sollte er weiter so eine schlechte Form haben wie bislang. Also letztlich muss Muslic dann entscheiden, sofern das alles überhaupt finanziell stemmbar wäre, ob Keke Top überhaupt ihm passen würde.
Kommen wir, ich denke, wir machen mal die letzte Sprachnachricht. Der Markus ist auch ein Stammhörer und auch Stammnachrichtenschicker, den spielen wir jetzt auch noch ein.
Glück auf in die Runde, hier ist der Lübi aus Memmen. Ja, zum Spiel bei der Arminia. Eigentlich braucht man sich nur Miron Muslics Statement nach dem Spiel in der PK anhören. Der bringt es auf den Punkt. Wobei ich das schon sehr bemerkenswert fand, dass sein erster Gedanke dem Bielefelder Spieler galt, der da nach dem Zusammenprall mit Karius doch schwer benommen ausgewechselt werden musste. Sehr empathisch, sehr sympathisch, also top. Ja, meine Gedanken, ein mega intensives Spiel, sehr gut anzuschauen. Die erste halbe Stunde war ein Top-Auftritt von Beginn an, wie wir gepresst haben, wie wir draufgegangen sind. Und so fällt dann auch mal so ein Tor, was natürlich das 1-0 war ein Torwartfehler, aber wenn ich nicht so draufgehe vorne, dann kann ich auch so ein Tor nicht erzwingen. Hat man in der ersten Liga ja bei Union Berlin auch gesehen am Wochenende. Ja, natürlich spielen wir nicht jeden Gegner an die Wand und schon gar nicht 90 Minuten, das erwartet auch keiner und darf auch keiner erwarten. Aber dieses leidenschaftliche Verteidigen, dieser Spirit, der da in der Mannschaft ist, das ist top. Ne? Und da gibt es so drei Beispiele jetzt aus dem Spiel. Einmal Vitali Becker vor dem 2-0, die Ballannahme war unkontrolliert, aber er setzt sich trotzdem durch und bekommt den Ball irgendwie zu Kucha, der den dann gut wegmacht. Dann die Monster-Verteidigungsaktion von Gantenbein. Also das ist wert, in jedem Jahresrückblick gezeigt zu werden. Und dann in der zweiten Halbzeit habe ich auch so eine Szene in Erinnerung, wo sich, ich glaube, Elfausi und Schallenberg waren es, wie die sich da in die Schussbahn werfen, um wirklich mit allen Mitteln ein weiteres Gegentor zu verteidigen. Also kurzes Fazit vielleicht jetzt auch nach fast einem Viertel der Saison. Die Mannschaft entwickelt sich positiv. Der Spirit ist da, die Einstellung ist top. Und wir stehen auch zu Recht da, wo wir im Moment stehen, weil ich sag mal, den glücklichen Siegen gegen Dresden und jetzt Bielefeld stehen auch zwei unglückliche Niederlagen gegen Kaiserslautern und Kiel gegenüber, also die Heimsiege gegen Hertha und Bochum und Fürth und sowie der Auswärtssieg bei Magdeburg, die waren verdient. Wir sind auswärts auf demselben Level unterwegs wie zu Hause. Auch das ist richtig gut und ein absoluter Fortschritt im Vergleich zu früher. Von daher genießen wir jetzt die Länderspielpause und gehen frohen Mutes, weil es kommen jetzt sowieso noch schwere Spiele. Glück auf, ciao.
Ja, Markus, vielen lieben Dank. Er sieht es zum Beispiel so, dass Schalke da zurecht steht, Tabellenplatz 2.
Ja, wir können eigentlich nur die Leute reden lassen. Die haben mehr Ahnung. Die haben mehr Ahnung.
Es ist tatsächlich, mehr Ahnung jetzt mal ganz ehrlich, nein, das ist so befruchtend und gut, weil absolut, du hast das, jeder, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, das Spiel. Ne? Ja. Aber die Eindrücke, die ihr schildert da draußen, ihr seht ja selbst, man kann aus jeder Sprachnachricht was rausnehmen, macht da ein neues Thema auf, also ist wirklich gut. Aber
Da will ich mal zwei Dinge jetzt mal eben rausgreifen, was mir wichtig, was ich gut finde, dass das auch erwähnt wurde. Wir reden natürlich alle über den Torwartfehler von Bielefeld, ganz klar. Aber man muss ja tatsächlich dann auch mal gucken, warum macht er den Fehler? Mhm. Und das ist ja wirklich so. Wenn du natürlich kann er das Ding auch auf die Tribüne bläst, dann muss er eigentlich dann irgendwann auch machen. Aber mittlerweile ist ja auch bei den Torhütern, auch forciert von vielen Trainern, der Anspruch, dass sie die ganzen Dinge spielerisch lösen. So, und wenn du dann die ganze Truppe so zustellst und schon in vorderster Linie, dass er überhaupt keine Alternative hat, keine Möglichkeiten, dann wird er natürlich nervös und dann provoziert das solche Fehler. Also du musst dann auch mal gutieren oder loben, dass Schalke ihn auch dazu gezwungen hat, mehr oder weniger. Mhm. Das Gleiche war ja auch bei Union Berlin, der arme Frédéric Renault. Wobei der hatte, glaube ich, noch eine etwas entspanntere Situation als jetzt der Bielefelder. Und dann ist vorhin auch angesprochen worden, ja, aber wie kann es denn sein, dass Schalke dann nach einer halben Stunde so einbricht? Mhm. Weil normalerweise müssten doch die Bielefelder nach einem 0-2-Rückstand eigentlich dann mehr die Köpfe hängen lassen. Also ich glaube, du kannst das Pressing, das Schalke da in der ersten halben Stunde gespielt hat, ich bin mir nie sicher. Also du solltest, natürlich wird es länger gehen als eine halbe Stunde, aber ich weiß nicht, wie lange du das so intensiv durchhalten kannst. Und das Bielefeld, dass die sich auch wehren, gerade weil die ja auf so einer Erfolgswelle jetzt auch lange geschwommen sind, das ist, glaube ich, auch eine DNA bei Bielefeld. Also dass der Drops nach dem 2-0 noch nicht gelutscht sein würde, das war mir fast schon klar. Weil mir war schon klar, also die Bielefelder werden eine Reaktion zeigen. Entweder gehen die jetzt unter, weil sie in einen Konter nach dem anderen laufen, oder die kriegen jetzt nochmal die Kurve und machen Schalke nochmal richtig Stress. Was Schalke natürlich noch lernen muss, und deswegen sind wir ja noch lange nicht bei absolute Spitzenmannschaft oder Aufstiegsfavorit oder wie auch immer, was Schalke noch lernen muss, ist natürlich dann, solche Spiele einfach auch mal zu kontrollieren. Die Kontrolle so zu gewinnen, dass es kein wildes Spiel mehr ist, denn je wilder die Sache dann wird, desto mehr schadet das dann eigentlich der Mannschaft, die führt, weil die will ja eigentlich dann keinen Stress mehr haben, die will ja mehr oder weniger ihre Ruhe haben, und da musst du halt sehen, dass du so ein bisschen da dann die Oberhand, eine gewisse Souveränität behältst, und die ist Schalke natürlich in der Phase abhanden gekommen, aber wie schon gesagt, ich finde, sie haben sie dann in der zweiten Halbzeit dann auch wieder einigermaßen wiedergefunden, weil es gab ja dann auch keine großartigen Bielefelder Chancen mehr.
Und man muss auch mal dazu sagen, Bielefeld gehörte ja vor dem Spieltag auch zu den Mannschaften, die meisten Tore miterzielt haben.
Richtig.
Ne? Also das ist ja nicht nur irgendwie
irgendein
Aufsteiger aus der dritten Liga.
Ich habe ja auch noch so die Denke aus Erstliga-Zeiten. Da hat Arminia Bielefeld dann teilweise in der dritten Liga gespielt. Da fährst du hin, gewinnst mal eben und fährst wieder nach Hause. Also die Zeiten sind vorbei. Man muss einfach da noch anerkennen und auch man dann den nötigen Respekt vor dem Gegner haben, dass die sich natürlich auch auch dann wehren und alles versuchen, um das Spiel nicht zu verlieren. Und da ist für Schalke noch so ein bisschen so der Kipppunkt, dass sie das dann hinkriegen, um das vernünftig über und ordentlich über die Bühne zu bringen, sodass du nicht mehr in Gefahr gerätst. Und diese Phase hatten sie dann zwischen der 30. und 45. Minute natürlich nicht. Da hätte dann noch alles passieren können. Und erst recht, als dann nach der Halbzeit das Tor dann auch fällt. Aber, und jetzt sind wir wieder beim Stichwort Qualität, es ist ja dann auch eine große Qualität, dass du dann eben nicht untergehst. Und wir haben gerade in den vergangenen beiden Jahren haben wir oft genug schon Schalker Mannschaften gesehen, die nach so einem Gegentor werden die weggeknickt. Die werden wie ein Kartenhaus zusammengebrochen und du hättest verloren und hättest eine ganz andere Stimmung und vor allem auch einen ganz anderen Tabellenplatz.
Bevor wir die Kurvendiskussion abschließen, der Sven hat auch noch was geschrieben. Und zwar geht es dann nochmal, Sven aus Wandlitz, geht es nochmal um Silla. War mir jetzt gar nicht bewusst, er war derjenige, der den Torwart angelaufen hat, ne? Zum 1:0, der ihn quasi in Bedrängnis
gebracht hat. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber von der Position her wäre es die logischste Lösung, dass das Musa Silla war.
Er schreibt auch, was mir missfällt, ist die Berichterstattung über Silla bei den Kollegen der WAZ und auch im Blauen Salon. Er wird schon wieder treffen. Jeder Stürmer hat solche Phasen und auch wenn er im Gegentor seinen Mitspieler hat weglaufen lassen, hat er maßgeblich Anteil am ersten Tor bei uns. Ja, drücken wir einfach ihm die Daumen, dass er dann doch zu seiner alten Stärke zurückfindet. Ja, vielen lieben Dank wieder an euch. Ich kann gerne nochmal die Nummer sagen. Ihr könnt natürlich in der nächsten Woche machen wir Pause. Da ist auch Länderspielpause. Da machen wir keinen Podcast. Aber dann nach dem Spiel gegen Hannover freue ich mich natürlich wieder, wenn ihr Nachrichten schickt. Gerne Sprachnachrichten, maximal 2 Minuten unter 0160 9034 7628. Und ganz wichtige Infos an die darauf wahrscheinlich warten. Wir wollen ja so ein kleines Treffen machen, dass die Leute, die uns immer Nachrichten schicken und uns hören, auch mal hier hinkommen und mit uns Podcast machen. Da haben wir jetzt den 10. November ins Auge gefasst. Es ist Montag, hat mich überrascht. Ich hatte jetzt 2 Termine zur Auswahl gestellt. Montag dann gerne werden wir das machen. Ich werde Currywurst organisieren, ein bisschen was zu trinken. Und dann machen wir den Podcast zusammen und müssen wir nur mit der Uhrzeit schauen. Es sind um die 20, die sich angemeldet haben. Vielleicht könnt ihr mir nur sagen, ob ihr schon morgens könnt. Dann könnten wir ja vielleicht was mit dem Legendentalk zusammen noch machen. Da freuen sich auch welche zu. Oder dann halt am Nachmittag. Ich hoffe, der Norbert ist dann auch dabei. Weil ich glaube, die wollen ja alle wegen dir hier live hinkommen.
Die Befürchtung habe ich auch. Ne? Also. Nein, ich vermisse heute, nein, werden wir ja doch, aber montags habe ich normalerweise frei. Das weißt du. Ah, das hast du mir extra auf den Montag gelegt. Ich vermisse Jatti aus Wattenscheid
heute. Ja, der war im Urlaub.
Ach so,
der war im Urlaub, war 3 Wochen über den Teich. Ist jetzt wieder da, hatte auch heute mir schon eine Nachricht geschrieben, ob er dann noch ob er seinen Senf noch dazu tragen soll. Also ich habe gesagt, muss er nicht, wir haben schon durchgeplant.
Ich wollte eigentlich damit glänzen, dass ich zum ersten Mal im neuen Wattenscheider Lohheide-Stadion war.
Ja, und?
Ja, schön. Ja, gut, ist natürlich für Fußballnostalgiker ein Stich ins Herz, dass diese, ich weiß, du kennst die alte Lohheide, kennst du noch, ne? Dass diese alte runde Stahltribüne, die da Jahrtausende lang stand, dass die natürlich jetzt ganz weg ist. Aber ist natürlich jetzt schon sehr, sehr ansehnlich. Und alle Plätze sind jetzt tatsächlich überdacht, auch die Stehplatzkurven.
Ich finde alles besser, weil die Ausweichspiele von Wattenscheid, da habe ich ja öfter auch gestreamt, und das war auf dem Nebenplatz, kein Strom, da war so eine kleine Hütte irgendwo ganz hinten, ganz weit weg, da musste ich dann mehrere Kabelverlängerungen und irgendwann hört ja auch mal der Strom aus, vernünftig zu fließen.
Ja.
Und das war...
Berliner Straße hast du dann wahrscheinlich, Berliner Straße. Ja. Da habe ich in der Jugend in Wattenscheid gespielt.
Ja.
Richtig, ja, jetzt werden wir wieder privat. Ich höre jetzt auch sofort auf.
Nee, ist ja völlig in Ordnung.
Auf jeden Fall die Bratwurst in Wattenscheid immer noch genauso lecker wie sonst und wird auch tatsächlich immer noch in einem Werbespot von Uli Potowski angesagt.
Ja. Kommen wir nochmal zum Otto aus der Eifel. Gute Besserung, du hattest dich auch angemeldet, hat leider abgesagt, ist ein bisschen erkrankt und braucht ein bisschen, um wieder auf die Beine zu kommen. Also auch von uns aus gute Besserung und wir werden sicherlich nicht nur ein Treffen machen, sondern vielleicht auch ein zweites. Kommen wir zur nächsten Kategorie. So, bevor wir da weiterfahren.
Die Fragen der Woche.
So, ich wollte es einfach gar nicht mehr so groß aufmachen, das Thema, aber heute bin ich echt stolz auf mich, denn ich habe diese Knöpfe gefunden. Ich habe auch viele liebe Grüße an Vicky, die hatte mir, die kommt auch übrigens mit ihrem Mann zum Treffen und hatte mir gesagt, sie hätte bestimmt ganz viele tolle Ideen, wie man das mal beschriften könnte, dass ich mir die falschen Knöpfe drücke. Aber ich habe ihr, auch Vicky, ich habe die auch noch falsch geschrieben. Ich habe hier 8 Knöpfe, die man nicht beschriften kann. Aber die 8 Knöpfe stehen jeweils nochmal für weitere 4 mögliche Programminhalte. Also ein Knopf hat 4 Möglichkeiten. Wie willst du das machen? Aber ich bin sehr gespannt. Ich freue mich darauf, dass du dich hier mit diesem Board auseinandersetzt und mir dann eine Hilfe gibst. Aber heute habe ich es schon echt gut gemacht. Und ich muss dazu sagen, es gibt ja nicht nur ein Board, es gibt ja 2. Eins steht übrigens in unserer Redaktion, wo wir heute nicht sind, weil da heute auch selber ein Podcast gemacht wurde mit einem großen Gast. Und von unserer Redaktion, da war dann besetzt. Und wir müssen uns ja auch an die Zeiten des FC Schalke 04 halten. Ja, heute Training am Mittwoch, 10.45 Uhr. Wir waren da und sind direkt nach dem Training jetzt hin. Wir hatten heute übrigens Mertan Eiern zum Interview nach dem Spiel. Da gibt es heute Abend dann.
Und wir hatten zu Beginn starken Regen. Das hat meine Schniefnase nicht unbedingt zum Vorteil gereicht.
Darum ist ja heute die Kurvendiskussion ganz gut, weil du kannst immer, wenn jemand gesprochen hat, soll ich mal dich Pause machen und dann spreche ich nochmal weiter.
Sehr gut, dann sprich du,
Cool. Dann werden wir uns heute über die Frage der Woche, ich habe wieder nur eine Frage der Woche, um der Form halber das auch im Programm zu haben. Wie beurteilt ihr die Leistung des FC Schalke 04 in Bielefeld? Wir haben, 3.000 Leute haben mitgemacht. Wir haben einen deutlichen Anteil von 42% hinter der Aussage. Sehr gut gestartet, dann Faden komplett verloren. Glücklicher Sieg. 35,7% sagen, egal wie, es zählen die 3 Punkte. Und 22% sagen, das war eng, Bielefeld hätte mindestens einen Punkt verdient. Ja, hätten sie theoretisch natürlich auch einen Punkt verdient gehabt, aber nach so einer starken ersten halben Stunde und dann diesen wahnsinnigen Willen, das Ding zu holen und zu verteidigen, kann man auch das 2-1 gut durchgehen lassen.
Ja, ich bin bei denen, die sagen, Hauptsache die 3 Punkte. Ja. Das schließt ja nicht aus, dass es ein glücklicher Sieg war, hat Miron Muslic ja auch selber, selber so bezeichnet.
Ja. Es kommt übrigens heute noch die Tine. Wir haben natürlich wieder einen Kurvenbericht. Die wird uns ein paar Eindrücke aus Bielefeld schildern. Ich habe gar nicht mit ihr gesprochen vorher, also ich bin sehr gespannt, was da gleich kommt. Auch darauf könnt ihr euch freuen. Norbert, ich hatte mir hier so eine ganz tolle Tabelle aufgebaut. Ich wollte erst das mit ChatGPT machen, habe aber sofort festgestellt, es war wieder so fehlerhaft. Da habe ich gedacht, nee, da machst du die paar Informationen selber. Und zwar habe ich die Frage gestellt bekommen, kannst du nicht mal checken, wie war denn es in der Vergangenheit mit dem FC Schalke 04? Die Tabellenstände nach dem ersten oder die Punkte nach den ersten 8 Spielen, das habe ich natürlich gemacht. Also aktuell Platz 2, 6 Siege, 2 Niederlagen, 18 Punkte.
2,25 Punkte im Schnitt.
Ja, hast du jetzt eben ausgerechnet.
Ich muss gestehen, ich habe es vor der Aufzeichnung angeschaut. Ich habe aber auch mal geguckt, damit wärst du, wenn du das durchhalten würdest, ich spreche jetzt ganz, ganz, ganz viel im Konjunktiv, dann wärst du in der letzten Saison locker damit aufgestiegen. Mhm. Ganz locker. Und weil da hatten die Aufsteiger, glaube ich, sogar einen Schnitt von unter 2. Und vor 2 Jahren wärst du damit auch aufgestiegen. Mhm. Nicht, ja, mehr gut, ganz so, nicht mehr ganz so klar, aber
wir können es ja schon mal vorwegnehmen. In den letzten 5 Spielzeiten, nur um es jetzt mal ein bisschen zu relativieren, gab es Mannschaften, die auf Tabellenplatz 1 und 2 standen am 8. Spieltag und nur 2 haben es geschafft. St. Pauli und Greuther Fürth sind letztendlich dann am 34. Spieltag auch aufgestiegen. Alle anderen, die zu diesem Zeitpunkt da oben standen, das soll jetzt nicht heißen...
Na super, du machst uns ja richtig Mut.
2 Mannschaften haben es ja geschafft, alle guten Dinge sind 3, der FC Schalke 04 gehört dazu. Aber ich will doch nur mal kurz den Überblick geben. Also aktuell 2. Platz, 18 Punkte. Letzte Saison standen wir auf Platz 13. 2 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen, 8 Punkte. Also ganze 10 Punkte weniger. Am Ende Platz 14 mit 38 Punkten, 3 Punkte vor der Relegation. Also wir erinnern uns leider. Spielzeit 23/24, Platz 16, 2 Siege, 1 Unentschieden, 5 Niederlagen, 7 Punkte hatten wir da zum jetzigen Zeitpunkt. Am Ende war es aber dann doch Platz 10 mit 43 Punkten, 11 Punkte vor Relegation. Aber das war ja auch alles erst zum Schluss. Ne? Wir haben ja dann, glaube ich, die letzten 6 Spiele auch noch gezittert. 22, 23, ja gut, da brauchen wir nicht groß drüber reden. Da waren wir in der Bundesliga. Aber da hatten wir auch nach 8 Spielen 6 Punkte. Am Ende hatten wir 31 Punkte, sind dann abgestiegen aus der ersten Bundesliga. Und im Aufstiegsjahr, vielleicht das interessant, da waren wir nach dem ersten Spieltag, hatten wir 4 Siege, eine Niederlage, ein Unentschieden, 3 Niederlagen, 13 Punkte.
Nach 8 Spieltagen.
Nach 8 Spieltagen. Und dann 65 Punkte, Platz 1.
Ja, ja, das lief ja auch lange nicht so richtig rund, wie man sich das vorgestellt hatte. Das war dann ja direkt nach der schlimmen Abstiegssaison. Mhm. Dimitrios Gramotzis war Trainer und so richtig ans Rollen sind sie ja erst gekommen, als dann hinterher Marc Büskens übernommen hatte. Gramotzis hat sie immer noch so ein bisschen so im Windschatten gehalten, aber der Abstand war schon sehr groß. Ich glaube, im März hat man sich dann von Gramotzis getrennt und da war ja der Abstand zur Spitze, ich weiß gar nicht, 7, 8 Punkte. Und dann hat Büskens ja übernommen und dann sind sie ja durchgestartet. Hatten dann nur noch eine Niederlage zu Hause gegen Werder Bremen und sind ja am Schluss dann durch den Sieg in Nürnberg sogar noch Zweitligameister sogar geworden.
Ja. Na, lassen wir das einfach mal so stehen. Aber ja. Die Informationen haben sich vielleicht gewünscht, die habe ich dann nochmal rausgesucht und ich sag euch, traut ChatGPT nicht. Da kommen Sachen raus. Du hattest auch eine schöne Geschichte, ne? Mit Trier und DFB-Pokal.
Ja, aber das muss ja jetzt nicht repräsentativ für ChatGPT sein. Ich glaube schon, dass das schon ein bisschen mehr kann. Ich hatte geguckt, als Schalke im Pokal gespielt hat, dann machst du irgendwelche Vorschauberichte und ich wollte halt nochmal genau mich vergewissern, wann Schalke das letzte Mal in einer ersten Runde rausgeflogen ist. Das war 2014 in Dresden. Ich war mir auch relativ sicher. Dann fiel mir aber irgendwie noch dieses Spiel ein, dass es mal bei Eintracht Trier gab. Das war 1998 und da hat mich einfach 98, 99 müsste das gewesen sein oder 97, 98, ich weiß nicht mehr genau. Und da wollte ich einfach mal noch mal genau gucken, in welcher Runde war das eigentlich? War das in der ersten oder zweiten Runde? Das wusste ich nicht mehr genau und war dann zu faul natürlich in irgendwelchen Statistiken zu gucken und habe ganz einfach Google die Frage gestellt, in welcher Runde ist Schalke bei Eintracht Trier aus dem Pokal rausgeflogen und als Antwort kam, das wäre 2007 in der ersten DFB-Pokalrunde gewesen, als Schalke bei Eintracht Trier verlor. Eintracht Trier gewann das Spiel mit 7:0. So, und da bin ich hellhörig geworden, hätte gedacht, nee, also wenn Eintracht Trier 7:0 gegen Schalke gewonnen hätte, das hättest du mitgekriegt. Ja. Und das war meine schmale Erfahrung mit, ist das ChatGPT dann oder ist das KI?
Also,
sind das?
Google hat, glaube ich, immer die erste Antwort ist jetzt KI-Antwort. Aber dann, wenn man weiter scrollt, kommt man natürlich dann auf vielleicht auch auf unsere Seite, aber ich glaube, da haben wir jetzt die aktuelle Seite nicht darüber berichtet, über das Spiel. Ist schon ein bisschen her, ne? Ja, Norbert, da sind wir erstmal mit dem Groben und Ganzen durch, was die Profis betrifft. Ich würde aber gerne nochmal einen kleinen Schwenk auf die zweite Mannschaft werfen und die stehen auf Platz 1 der Tabelle. Und jetzt gab es natürlich, ich weiß jetzt nicht, ich überfalle dich wahrscheinlich jetzt mit dem Thema, aber auch die hatten ja in der vergangenen Saison echt Probleme, ne? Haben lange um die Klasse gekämpft und jetzt stehen sie auf einmal ganz oben, also parallel zu den Profis. Wenn die das jetzt durchziehen würden, habe ich aber gehört, ich weiß nicht, ob das so stimmt, wäre es aber drüber nachzudenken, ob die das wirklich durchziehen und dann in die dritte Liga aufsteigen könnten. Aus, nicht aus, weil die Qualität nicht stimmt oder bei finanziellen Mitteln. Weil dann hast du nämlich dann erstmal nochmal einen riesen finanziellen Block zu bewältigen, die ganzen Auswärtsfahrten bundesweit. Das ist ja natürlich schon mal eine ganz andere Nummer, ne?
Ja, und auch hier Spieler. Mhm. Denke ich, wird das auch nochmal ordentlich was dazugeben, denn die dritte Liga, machen wir uns nichts vor, ist eine reine Profiliga. Ja. Regionalliga ist im Grunde auch schon mehr oder weniger eine halbe Profiliga. Da arbeiten auch die Hälfte der Vereine, denke ich mal, unter Profibedingungen. Aber dritte Liga ist natürlich dann nochmal eine Nummer größer und du musst natürlich dich dann entscheiden, willst du das, willst du nimmst du diese Kosten in Kauf, weil du dir einen Mehrwert in dem Sinne davon versprichst, dass sich die Spieler, die dann da, dass sich die da besser oder schneller oder wie auch immer entwickeln, Oder sagst du, nee, für uns ist die Regionalliga eigentlich die optimale Liga? Das war zumindest der Standpunkt von Matthias Schober, dem Direktor Knappenschmiede, der jetzt beim SV Waldhof Mannheim tätig ist. Da muss ich aber gestehen, da kenne ich jetzt noch gar nicht die Ansicht von Frank Baumann, der das letztlich dann ja zumindest was die sportliche Variante betrifft, zu entscheiden hat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man dann tatsächlich darauf verzichtet, weil man sagt, nee, nur für einen Briefbogen im Grunde brauchen wir unsere zweite Mannschaft nicht in der dritten Liga, sondern wir sind mit dem Modell Regionalliga, wie sich das in den vergangenen Jahren entwickelt hat, sind wir eigentlich ganz zufrieden. Sind ja auch relativ viele Spieler, die den Weg über die Regionalliga dann gegangen sind und in der Profiabteilung gelandet sind, rausgekommen. Also insofern hätte ich da sogar Verständnis für, wenn du auf diesen Schritt verzichtest, weil dritte Liga ist dann wirklich nochmal eine gewaltige Nummer größer. Denk mal, die dritte Liga, wer da alles spielt. Da spielen ja auch mittlerweile zahlreiche oder fast nur Ex-Bundesligisten. 1860 München spielt ja da drin. Was meinst du, was die für eine Kohle da raushauen? Die versuchen seit Jahren hochzukommen, sind jetzt wieder mal gut gestartet, jetzt sind sie wieder am Schwächeln, haben auch den Trainer schon wieder gewechselt. Die haben Volland geholt, die haben Niederlechner geholt, die haben im Grunde eine halbe Erstligamannschaft da stehen, ja, und strampeln trotzdem jetzt wieder im Mittelfeld rum. Und das ist nur ein Beispiel. Erster FC Saarbrücken, die wollen seit Jahren hoch. Rot-Weiß Essen will sicherlich auch irgendwann mal wieder hoch. MSV Duisburg versucht es gerade, sind gut dabei. Das sind ja alles Waldhof Mannheim, das sind alles Ex-Erstligisten, die glaube ich schon mit viel gewaltigeren Etats arbeiten, als Schalke das im Moment in der Regionalliga macht. Also Schalke müsste, um dann in der dritten Liga, du willst ja auch kein Kanonenfutter dann sein, du müsstest dich dann ja auch dementsprechend präparieren, und das kostet in allen Belangen, glaube ich, deutlich mehr Geld als jetzt die Regionalliga.
Aber wenn man die finanziellen Mittel hätte, wäre es doch, glaube ich, aber auch ein sportlicher Vorteil, weil du hast ja dann ein anderes Niveau, ein anderes Level. Dann kann es doch auch mal noch einfacher sein, mal einen Spieler aus der zweiten Mannschaft hochzuholen, wenn du bei den Profis Bedarf hast. Und die Spieler, die halt bei den Profis nicht zum Einsatz kommen, haben halt da auch eine gute Spielpraxis, ne?
Ja, das ist ja der Abwägungsprozess, den Schalke da für sich entscheiden muss. Versprichst du dir von der dritten Liga einen solchen sportlichen Mehrwert, dass er am Ende das zusätzliche immense finanzielle Engagement mindestens wieder einspielt? Weil sonst hast du eigentlich kein Argument, warum du das machen solltest. So schade das dann für so eine Truppe oft auch ist, wenn du aufsteigst, dann willst du auch hoch. Aber die zweite Mannschaft ist ja dann sowieso, die bleiben ja in der Regel sowieso nicht zusammen. Das ist ja jetzt keine eingespielte Mannschaft, die jetzt schon seit 10 Jahren zusammenspielt und die jetzt den größten Erfolg ihrer Karriere feiern, die du dann auseinanderreißen oder um den Lohn ihrer Arbeit bringen würdest, sondern wir wissen alle, zweite Mannschaft von Profivereinen, das ist im Grunde eine Durchlaufstation. Die einen schaffen es hoch, die anderen schaffen es nicht und die gehen dann irgendwann und dann kommt wieder ein komplett neuer Kader. Die haben ja auch vor dieser Saison auch weiß ich nicht wie viel, 20 Transferbewegungen gehabt oder vielleicht sogar noch mehr. Also insofern ist da jetzt nicht so eine Romantik bei, dass man sagt, wenn du sportlich aufgestiegen bist, dann müsstest du auch hochgehen, sondern das ist bei Profivereinen dann wirklich eine ganz rationale, nüchterne Überlegung und das wird dann letztlich Frank Baumann zusammen mit Christina Rulamas entscheiden müssen und wenn die sich nicht einig sind, dann wird Matthias Thielmann das letzte Wort sprechen.
Musst du nochmal Nase putzen?
Ja.
Dann sage ich nochmal was. Der Matthias aus Haltern hat nämlich auch noch eine Nachricht geschickt. Das gehört aber jetzt nicht zur Kurvendiskussion. Aber ein kleiner Aufruf, weil du auch gerade von Engagement gesprochen hast. Es gibt nämlich den Deutschen Engagementpreis. Und da kann abgestimmt werden im Internet. Deutscher-Engagementpreis in einem Wort.de. Dort einfach mal draufgehen und dann die Abstimmung suchen. Dort stellt sich nämlich auch die Schalke Fanclub-Initiative zur Wahl, oder besser gesagt, wurde da eingestellt zur Wahl. Ganz kurzer Hintergrund, alles begann im Jahr 1992, Eine Gruppe engagierter Fans der FC Schalke 04 beschloss, aktiv gegen Rassismus und Diskriminierung im Fußball vorzugehen. Und sie waren überzeugt, dass der Fußball nicht nur ein Spiel, sondern auch eine kraftvolle Plattform für gesellschaftliche Veränderungen sein kann und es auch ist. Die Schalke Faninitiative ist seitdem ein Leuchtturm im Engagement für Vielfalt und Toleranz. Mit Leidenschaft und Entschlossenheit organisiert sie regelmäßig Veranstaltungen, Workshops, Aktionen. Ziel ist es, das Bewusstsein für wichtige Themen wie Antidiskriminierung und friedliches Miteinander zu schärfen. Und da bitte einfach mal auf die Seite gehen. Ich hoffe, ich werde den Link auch noch, denn in der Beschreibung ist er auf jeden Fall drin. Da könnt ihr den auch nochmal raussuchen. Ja, danke Michael, dass du da nochmal eine Info geschickt hast. Machen wir natürlich sehr gerne den Aufruf und ja, stimmt ab. Hat, ich glaube, alle, die sich da zur Wahl oder die zur Wahl stehen, haben es verdient, aber die Schalke-Fan-Initiative hat es mit Sicherheit verdient. So, der Norbert hat die Nase geputzt, dann schalte ich ihn wieder zu.
Musst du noch mal Nase putzen? Ich glaube, wenn ich irgendwann mal ein Buch über unseren Podcast schreibe, dann wird das der Titel sein. musst du noch mal Nase putzen, wie meine Mutter früher.
Ja, Norbert, wir sind ja eigentlich auch schon fast durch, bevor dann deine Nase komplett zu ist. Wollen wir noch darauf hinweisen, 60. Geburtstag vom FC Twente und Schalke spielt nochmal international, jetzt am Wochenende gegen FC Bohemian in Dublin und dann am 13. November, drei Tage übrigens nach unserem Test, nach unserer Live-Sendung, die wir hier machen wollen, spielt der FC Schalke 04 beim FC Twente und ja, wie gesagt, wegen des 60. Geburtstages der Gastgeber am 19.30 Uhr. Da fahre ich gerne hin. Weil da kann ich auch wieder lecker Grolsch.
Der Grolschfeste,
da gibt es lecker Grolsch und auch eine leckere Frikandel Spezial. Freue ich mich drauf.
Schön. Ja. Kann ich zu, wenn es 1000% geben würde, könnte ich es zu 1000% unterschreiben. Ja.
Also fährst du auch hin?
Schauen wir mal. Ja. Wir haben ja gestern erst davon erfahren, dass das Spiel ist. Ja. Werden wir mal sehen. Frank und ich werden uns wahrscheinlich drum streiten.
Ja, glaube ich auch. hast du noch irgendwas, was du mir sagen möchtest, was du unbedingt noch loswerden wolltest, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, was diese Woche besonders erwähnenswert war?
Was fand ich bemerkenswert? Ich fand bemerkenswert, da hat Frank auch eine Geschichte drüber gemacht, über den Halbmarathon, den Simon Terodde gelaufen ist, in einer Zeit, die, und jetzt höre gut zu, die sogar den Frank begeistert hat.
Aber du hast die Nachricht gelesen in unserer Gruppe. Das klang für mich so, dass es dann so war wie, ja, war schon nicht schlecht. Aber
also wenn der Frank Leszinski sagt, für einen Profifußballer nicht schlecht, dann ist dann ist das der Ritterschlag, den du in der Hinsicht erwarten
das
kannst.
Stimmt. Überragend. Ich habe, als ich die Zahlen gelesen habe, was für ein Schnitt der gelaufen ist, da war ich völlig wirklich platt. Der ist ein Halbmarathon gelaufen, 21,095 Kilometer in einer Zeit, das kann ich überhaupt nicht fassen. 1:30, das macht einen Schnitt von 4:30. Zu meiner besten Zeit, also ich war ja auch mal Läufer, zu meiner besten Zeit ich habe nur einen Halbmarathon gemacht, da habe ich 2:10 gebraucht.
Naja, aber immerhin. Du hast ihn bewältigt.
Ja, das stimmt.
Ich gucke gerade hier auf unsere Uhr, während wir hier quasseln, hätte Simon schon zwei Drittel seines Halbmarathons hinter sich. Ja, Respekt.
Absolut. Und 37 Jahre, so meine ich, ist ein gutes Laufalter sowieso. Der Frank ist ja auch, der ist ja auch knapp über 37, ist ja auch Läufer, ne? Der ist ja auch jeden Tag unterwegs. Läuft jeden Tag, also der ist fit, der läuft uns alle 10-mal weg.
Er läuft uns in Grund und Boden, ja.
Ich weiß nicht, der Frank würde, glaube ich, auch, wenn er einen Halbmarathon laufen würde, aber er ist, glaube ich, immer so ein Kurzdistanzler, ne? 10 Kilometer ist, glaube ich, so seine Parade.
Ja, wenn das für dich eine kurze Distanz ist, dann ist auch Kurzdistanz. Ja, ich glaube so 5.000, 10.000, das sind seine Parade-Disziplinen. Ich bin zuversichtlich.
Ah, wollen wir nochmal über das Training heute kurz sprechen?
Ja, gerne. Weil da will ich nochmal drauf hinaus. Ja. Ich wollte auf Miron Muslic nochmal so ein bisschen zu sprechen kommen, weil wir fragen uns natürlich alle, was passiert denn? Da war ja vorhin noch die Frage, was passiert denn, wenn jetzt mal die zwei, drei Rückschläge kommen, die ja im Laufe von so einer Saison zwangsläufig irgendwann mal da sind. Ich bin ganz zuversichtlich, dass sie das wegstecken würden, weil ich glaube, Muslic hat, bringt da so eine Mentalität in den ganzen Laden rein, nicht nur in die Mannschaft, sondern möglicherweise auch in seinem ganz engen Umfeld, dass ich schon glaube, dass da so ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl irgendwo entsteht, dass du dieses ganze, die ganze Truppe im Moment ganz schlecht wirst auseinanderdividieren können. Die Hoffnung habe ich, weil er hat einfach eine Art, wenn du auch heute wieder siehst, das Training, dass sie so intensiv, obwohl es ja heute eigentlich, die haben jetzt am Wochenende diesen Spaßausflug nach Irland, es steht ja jetzt nichts an, sie haben dreimal in Folge gewonnen, da könnte es ja eigentlich auch mal die Züge so ein bisschen schleifen lassen, aber es war heute wieder gut, es war jetzt auch die erste Einheit nach zwei trainingsfreien Tagen, aber da war ja auch wieder richtig Dampf drin. Mhm. Das ist ja auch, wir standen ja zusammen. Wir haben dieses Trainingsspiel, das sie dann mit dem frühen Attackieren gemacht haben, hast du ja auch gesehen. Und da ist so viel Dampf drin. Er schimpft, er lobt, er umarmt die Jungs, er macht im Grunde jeden Quatsch mit, den es auf so einem Trainingsplatz zu machen gilt. Und ich spreche ja hin und wieder auch mit Trainern hier so aus dem Gelsenkirchener Amateurbereich, die sich das Training, die so ein Profitraining auch mal ganz gerne angucken, wenn sie Zeit haben, weil dann sagen sie sich, vielleicht ist ja die eine oder andere Übung dabei, die wir auch, oder andere Spielformen, die wir auch mal mit unseren Jungs machen können. Ja. Die Liga spielt da ja oft keine Rolle. Die gehen ja auch dann schon viel auf Taktik und versuchen das eine oder andere umzusetzen. Und da höre ich in diesem Jahr auch sehr oft, dass die sagen, Mensch, der macht das richtig gut, der macht das genau richtig. Auch diese Art, dass er ständig mit denen kommuniziert, dass er die ständig immer wieder anstachelt, immer scharf macht, wo ja viele auch sagen, das ist alles nur Schau, das ist Theater, das macht er nur, um sich selber in Szene zu setzen. Da sagen die dann auch, nee, das hat schon seinen Grund. Du musst, wenn du so eine Gruppe hast, so eine große Gruppe mit so vielen jungen Leuten, die ja alle auch noch andere Dinge im Kopf haben, ja. die sich im Training auch mal ganz gerne zurücknehmen, wenn sie merken, sagt keiner was, die musst du ständig unter Strom halten. Und wenn die dann auch noch merken, dieses unter Strom halten und das, was wir hier üben, das hat Erfolg. Dann ist das eine großartige Mischung, dass du auch dann dazu in der Lage bist, wenn es dann mal nicht klappt, dass du nicht sofort dann den Kopf hängen lässt und sagst, nee, ist ja im Grunde alles Mist, was wir hier machen, sondern dass du dich immer wieder dann auch wieder an die Spiele zurückerinnern kannst, es hat ja mal funktioniert, es hat ja seinen Sinn, was wir hier machen. Und wenn wir nicht nachlassen bei dem, was wir hier tun, dann sind wir auch wieder erfolgreich. Und wie gesagt, das ist jetzt alles natürlich eine Ist-Beschreibung, aber so wie ich Miron Muslic und die gesamte Mannschaft im Moment erlebe, bin ich sehr zuversichtlich, dass wenn Rückschläge kommen, dass sie da auch durchgehen. Frank Baumann traue ich sowieso nicht zu, dass der schnell die Nerven verliert. Der ist ja auch mit allen Weserwassern gewaschen aus seiner Bremer Zeit noch. Mhm. Und wenn keine Rückschläge kommen, dann wäre das ja im Grunde noch schöner, noch besser, wenn man diese Erfahrung gar nicht machen müsste, aber sie werden wahrscheinlich kommen. Und das ist in der Tat die spannende Frage. Wie gehen Sie dann damit um?
Ich war vor ein paar Tagen in Bremen, da war ich auch an der Weser. Ja, wer das belebt hat, glaube ich, ja. Aber nochmal, ich wollte jetzt einfach den Bogen nochmal spannen. Du hattest gerade gesagt, da gibt es auch mal Ansagen, da wird auch mal geschimpft. Anton Donko hatte heute nicht so einen guten Tag. Ne? Der hat heute ordentlich Anweisungen bekommen und er stand auch nicht immer richtig. Und man hat aber auch schon gewisse Verzweiflung in seinem Gesicht gesehen. Heute war einfach, glaube ich, nicht sein Tag. Wir hatten aber heute auch Merton Eihahn zum Interview und haben ihn genau diese ähnliche Frage gestellt. Ist es nicht manchmal zu krass dann auch, ne? Wenn man auch ordentlich mal auf eine Mütze bekommt? Er sagte, nee. Und das hat mich total überrascht und sagte, in dem Moment dachte ich dann, ja sicher, die haben ja schon diese Schule durchlaufen, zumindest einige. Norbert Elgert hat ja gesagt, das ist genauso ein harter Hund.
Ja.
Ne, der lässt sich genauso stramm stehen, der hat genauso viel Disziplin, der lobt dich auch mal. Ich glaube, Norbert Elgert lobt nicht so viel wie Miron Muslic, würde ich sagen, aber.
Ja, aber Norbert Elgert ist ja Kultaufschlag. Ja. Du hörst ja von keinem Jugendspieler irgendwas Schlechtes über ihn. Im Gegenteil, wenn die Karriere losgeht, dann ist ja der erste Dank der ganzen Jugendspieler immer der an Norbert Elgert. Und vielleicht, ich glaube schon, das ist auch bewusst, er wird auch loben, aber wahrscheinlich nicht so viel, weil wenn du in der Schalke U19 bist, dann bist du ja im Grunde schon. Dann hast du es ja schon mal zumindest irgendwo hingeschafft, wo es viele andere nicht hinschaffen. Du könntest ja also glauben, du bist schon. Du bist tatsächlich schon jemand. Wobei der ganz große Schritt ja noch zu gehen ist. Und das sieht Norbert Elgert, glaube ich, und weiß, nee, wenn ich die jetzt auch nur zu viel lobe, dann drehen die mir irgendwann mal ganz durch. Die kriegen schon, du kriegst wahrscheinlich als Schalke U19-Spieler, kriegst du wahrscheinlich schon ganz viele andere Schulterklopfer, so mit im Laufe deiner Karriere, die dir sagen, dass du der Größte bist und dass du der Beste bist und dass der Sprung in den Profikader im Grunde nur ein Katzensprung ist. Und ich glaube, Norbert Elger versucht schon, die Spieler dann so ein bisschen auf dem Boden auch zu halten. Und ich sag mal, das Erfolgsrezept hat er damit ja offenbar gefunden, denn das spricht ja für ihn. Wenn du siehst, wie viele Spieler aus der knappen Schmiede rausgekommen sind, ich weiß nicht, ob es denen gut bekommen wäre, wenn sie ständig nur von Norbert Elgert gehört hätten, dass sie die Größten sind, sondern der muss auch mal dazwischen gehen, das wird er gemacht haben und das ist gut und das macht Miron Muslic auch. Und als junger Spieler, gerade Mertschan Ayan, hat das ja auch gesagt, dass er sich darüber freut, wie der Trainer mit ihm kommuniziert und dass das ganz wichtig ist. Der kann doch als junger Spieler, du hast letztes Jahr noch U19 gespielt und stehst jetzt da auf einmal mit dem Karaman, mit dem Katic, mit dem Kurucha, mit dem Loris Karius, stehst du jetzt auf einmal da und mit dem Timo Becker. Und da bist du doch dankbar für einen Trainer, der sich auch um dich kümmert, der mit dir kommuniziert. Ja. Der dich lobt, auch der dich kritisiert. Das ist, glaube ich, auch in jeder Liga egal. Du bist einfach froh, wenn dir ein Trainer klar macht, mir liegt was an dir. Ich hab Interesse an dir. Ich fand die Aktion, die du gerade gehabt hast, die fand ich auf Deutsch gesagt scheiße. Die war sogar richtig schlecht. Die darfst du dir im Spiel nicht erlauben. Aber ich weiß, du kannst es besser und mach es doch beim nächsten Mal so oder so. Oder so oder so musst du das machen. Oder guck mal, wie der das macht oder wie auch immer. So, dass es da auch mal laut zugeht, ist doch völlig klar. Also sorry, wir reden über Profifußball. Das muss ja so sein. Und Mertschan Ayan wirkte mir übrigens ein sehr, sehr aufgeräumter,
ja,
offenbar klar strukturierter Junge. Der wirkte mir also heute nicht so, als dass er da von Miron Muslic irgendwie eingeschüchtert ist. Also da musst du mit umgehen, da können die Jungs auch mit umgehen. Also auf dem Fußballplatz muss es auch mal laut werden, da muss es auch mal richtig laut werden. Und das ist, solange es jetzt nicht, sage ich mal, beleidigend oder in Richtung körperlicher Versehrtheit geht, die man da einem zufügt. Aber da muss es mal zur Sache gehen und das ist gut. Und das ist bei Muslic einfach so. Im Grunde während der ganzen Einheit, der wird aber auch viel gelacht.
Ja.
Neulich habe ich mal irgendwie gesehen, da hat Muslic mal im Training ein Tor gemacht, weiß ich, in irgendeinem Juckspiel, wie ein Verrückter, Rolle vorwärts, ist dann so ein bisschen Richtung in so eine Kurve gelaufen, hat sich so aufs Vereinswappen geklopft, also so, der hat auch richtig Spaß dabei. Und wenn du so einen Trainer hast, über den du auch mal lachen kannst, der auch mal in der Hinsicht über sich selbst lachen kann, ist doch das Beste, was dir passieren kann.
Ich würde mal gerne wissen, wie der morgens aufsteht. Wenn der Wecker klingelt, bumm, bat, steht da, Frühstück, auf geht's.
Möglicherweise, wäre mal interessant.
Ja. Kurzer Nachtrag noch zu U19, Nachwuchsliga, Vorrunde, auch ja, souverän auf Platz 1, 22 Punkte nach auch 8 Spielen. Und der zweite Platz, Borussia Mönchengladbach, schon 9 Spiele, ein Spiel mehr, 17 Punkte. Also da sieht man ja auch schon den Erfolg, den Norbert Elgert auch mit der U19 hat. Also sieht richtig gut aus gerade, ne? U19, U23, die Profis. Also da, die ganz schlimmen Zeiten sind vorbei. Jetzt mache ich aber auch nochmal U17, gibt es da auch eine Tabelle. Die sind ja, bei denen läuft es durchwachsen. 4. Platz, auch in der Nachwuchsliga. Leider die komischen Nachbarn auf Platz 1, U17. Aber na gut, da ist noch kein Hopfen und Malz verloren. Norbert, bei dir auch nicht? Hat mir wieder Freude gemacht, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, es wird wieder ganz viel positives Feedback von euch geben. Und damit bedanke ich mich für deine Zeit, die du wieder genommen hast.
um hier ein bisschen mit uns zu talken. Und freue mich dann aufs nächste Mal. Und ich mache jetzt einen harten Cut, weil jetzt kommt nämlich gleich noch der Kurvenbericht mit der Tine. Vielen lieben Dank, Norbert.
Danke dir auch, René, Glück auf.
Ja, kurzer Umbau. Ja, bei der Tine muss ich leider nochmal auf den Laptop zurückschwenken, weil sie leider nicht da ist. Wird aber Zeit, dass du mal wieder kommst. Und da sage ich erstmal Hallo und Glück auf, liebe Tine.
Hallo und Glück auf, liebe René. Ja, ich höre dich noch. Du warst gerade weg.
Echt?
Ja.
Ja, super. Da hast du also nicht mitgekriegt, was ich alles über dich erzählt habe. Nein, hast du nicht. Ja, ich habe ja schon mit Norbert hier 75 Minuten getalkt und jetzt ist natürlich der Kurvenbericht noch angesagt und ich spiele erstmal unsere Kategorie ein, damit wir alles so nach roten Faden und ordnungsgemäß abspielen und so, weißt du, muss ja alles seine Ordnung haben. Ich finde auch den richtigen Knopf, weil ich habe die ganze Zeit den Finger drauf.
Sehr gut.
Kurvenbericht.
Ja, der Kurvenbericht und die Tine ist da und die Tine war in Bielefeld und ich habe es ja schon im Podcast gesagt, diesmal haben wir uns noch gar nicht vorher unterhalten, gibt es ja irgendwas Aufregendes, gibt es irgendwas Spannendes, die Tine hat einfach immer eine spannende Geschichte, hoffe ich doch, auch heute. Tine, ich mache es einfach mal kalt raus, wie war es denn in Bielefeld, was hast du alles Tolles erlebt, hast du ganz besonders tolle Menschen, ich meine, die triffst du eh immer, aber gibt es irgendwas, was so ganz besonders hängen geblieben ist, erzähl doch mal.
Es war sehr schön in Bielefeld. Es war zwar sehr nass und kalt, aber es war rundum sehr schön. Ist ja auch nicht so weit von mir. Ich wohne ja auch in Ostwestfalen, war jetzt eine Stunde Fahrt, dann waren wir da.
Ach, das für, ja, ich muss jetzt das mal relativieren. Für Tine ist eine Stunde Fahrt nix. Das ist nebenan. Das ist nebenan. Ja.
Genau, das ist nebenan. Ja, Stunde okay. Fahrt ist nebenan, ja. Wenn man 170 Kilometer pro Heimspiel hat, ist das dann schon ein Unterschied, ne?
Wie lange fährst du dann? Anderthalb Stunden? Zwei Stunden?
Anderthalb bis zwei Stunden.
Ja. Das ist dann noch okay, ne? Ist jetzt nicht grad nebenan, ist so Nachbarort. Für andere. Wie für dich.
Ja. Ja.
Okay. Genau. Okay, also du warst im Nachbarort, bei Bielefeld?
In Bielefeld, richtig. Gibt es ja auch gar nicht, ne? Aus Bielefeld gibt es ja nicht. Ist doch, dass es... Gibt es auch diesen Spruch, Bielefeld gibt es ja gar nicht.
Echt? Habe ich nicht mitgekriegt.
Kennst du das nicht?
Nö. Okay. Ja, man lernt nie aus. Ja, okay. Also Bielefeld gibt es.
Ja, das ist so ein Mythos, den man erzählt.
Ja? Okay.
Und ich hatte dann in der Kurve auch gedacht, es wird auch dieser Schmähgesang gesungen, hier aus Westfalen, Idioten, scheiß Arminia Bielefeld. Da habe ich schon zu meiner Freundin vorher noch gesagt, ich so, ich weiß gar nicht, wie ich das finde, weil ich bin ja auch Ostwestfale und singe ich das mit oder lasse ich es? Oder sie sind natürlich singst du es mit, es ist ja nicht gegen dich, sondern gegen Bielefeld.
Da sind wir wieder bei dem Thema, wir hassen genau. Ostdeutschland, ne?
Ja. Und wir hatten auch an uns diese Stange, die neben uns war, Magdeburg hat sehr gut geklebt in dem Block. Da war so ein Aufkleber Wessis töten. Den haben wir dann mal dezent abgerissen. Den fanden wir nicht so witzig.
Ich muss auch dazu sagen, ich war in Renesse vor ein paar Tagen. Da war irgendeiner sehr untriebig und hat ganz viele Aufkleber von Borussia Mönchengladbach dahin geklebt. Ich hab keine Aufkleber. Ich werde welche machen und werde das dann übertünchen. Vielleicht kann mir einer helfen. Vielleicht hat er eine Aufkleber über, die würde ich mir dann abholen und dann klatsche ich da oben alles zu. Also, sorry. Ja, okay, ja?
Ja, kannst du ja mal bei der Blue Charity, bei den blauen Männern fragen. Die haben doch so schöne
Aufkleber. Ja, gut, dann habe ich ja einen direkten Ansprechpartner, werde ich gleich mal kontaktieren. Aber, ja, okay. Ja, aber das war es ja jetzt nicht, oder?
Nein, das war es jetzt nicht, genau. In Bielefeld ist das auch so witzig, da ist Sitzer und Steher ist getrennt. Also wenn du Sitzer hast, kommst du nicht in den Stehbereich und andersrum halt auch. Und die aktive Fanszene war ja im Sitzbereich. Und meine Freundin hatte einen Steher, ich hatte eigentlich einen Sitzer, den haben wir dann Gott sei Dank vorher noch tauschen können, dass wir das Spiel auch zusammen gucken können. Mhm. Also
jetzt bist du wieder weg.
Eingefroren. Doch, du bist da.
Ja, du auch.
Okay. Geringe Netzwerkbandbreite.
Bei mir oder bei dir?
Bei dir.
Echt? Ey, hallo, ich bin hier voll im Dingsbums, also richtig im vollen Netz. Wer weiß, was das ist. Ja, Entschuldigung. Ja, okay.
Alles gut.
Machen wir weiter.
Auf jeden Fall, wir waren dann zusammen in dem Stehbereich und dann haben wir uns noch was zu essen und was zu trinken geholt. Und dann gibt es einmal eine riesen Treppe, die du hochgehen kannst, so wie so eine Wendeltreppe. Und dann gibt es einmal eine kleinere Treppe. Und dann haben wir gedacht, sind das unterschiedliche Blöcke? Also gibt es einmal Oberrang, einen Unterrang? Nee, ist das der gleiche Block. Du kommst nur einmal von oben in den Block rein oder von unten in den Block rein.
Ah, okay.
Genau, und wir haben uns dann aber für unten erstmal entschieden und sind dann ein bisschen mittig gegangen und sind dann da stehen geblieben. Und wir hatten links neben uns die Tribüne, war die Tribüne, wo die verletzten Spieler und Angehörige von den Bielefeld-Spielern waren. Mhm. Und da war ein junger Mann, Schalke-Fan, der hatte, ich weiß, irgendwem muss ihm diese Karte ja besorgt haben, auf jeden Fall stand er direkt an dem Zaun zum Gästeblock und der hat so euphorisch die ganze Zeit immer mitgemacht und stand 90 Minuten durch und hat die ganze Zeit mit angefeuert, mitgesungen und mitgeklatscht und das war so süß anzugucken.
Also nochmal, der stand in dem Bereich, wo die Bielefelder verletzten Spieler saßen?
Also dieser Block ja, war auf jeden Fall, wo dann, also da war auch Leute von unserem Aufsichtsrat habe ich gesehen, die da saßen zum Beispiel auch. Also das waren dann, und die Spieler sind nachher dann auch runter oder die Familien, die dann zu den, wo die Spieler dann zu den Frauen oder den Kindern kamen oder so. Also da saßen schon auf jeden Fall Spieler oder so. Und dieser junge Mann saß direkt an dem Block und hat es mitgefiebert und wir hatten ihn am liebsten rübergeholt.
Kannst du dich noch dran erinnern, kurz vom Thema wieder abschließend, ich glaube, das war das Wintertrainingslager. Da war da auch so ein junger Mann, der die ganze Zeit gesungen,
das ist das Sommertrainingslager.
Sommertrainingslager, wo der die ganze Zeit im Hintergrund bei den Tests spielen, man hörte nur ihn und das war so süß nervig.
Das war, glaube ich, eher noch ein Kind.
Ja.
Das war jetzt so ein junger Mann, so ich sag mal Mitte 20.
Ach so, ich dachte, er war auch ein junger.
War also ein junger Mann.
Ach so, ja, okay. Und da hat keiner was gesagt, das haben die dann so alles.
Da saßen mehrere Schalker zwischen, das war jetzt nicht so, aber er stand dann wirklich 90 Minuten und hat komplett mitgefiebert. Und in der Halbzeit wurde ein Bielefelder Spieler interviewt auf dem Rasen. Und der wurde halt gefragt, wie das Spiel ist und wie er es findet und wie die Stimmung. Und da hat er gesagt, ja, von der Stimmung von der Heimtribüne kriegt er leider nichts mit, weil er neben den Schalkern sitzt.
Ja.
Es wäre sehr laut, hat er dann auch nochmal gesagt.
War es denn so, wie empfindet ihr das dann, wenn ihr in der Kurve seid? Kriegt ihr das von dem Gegenpart mit? Weil Bielefeld, was ich gesehen habe, ich war nicht im Stadion, ich habe es nur am Fernsehen gesehen, die haben auch schon ordentlich Rabatz gemacht.
Wir haben gar nichts gehört.
Ne, tatsächlich?
Ne. Also dann, wenn wirklich die ganze Zeit 90 Minuten durchgesungen wird, kriegst du von den Gegnern gar nichts mit und dann hört sich das halt an, als würden die gar nicht.
Ja, das war tatsächlich in der Vorberichterstattung. Ich habe jetzt eine andere Möglichkeit, das Signal zu bekommen, schon vorher, wo noch kein Moderator drauf ist. Und da habe ich tatsächlich auch ganz viel Schalke schon gehört. Ne? Also tatsächlich ist natürlich, aber es war nicht die Mehrzahl an Schalke-Fans da, ne? Oder? Oder so. Oder vielleicht gehen wir mal davon aus, es gibt natürlich auch viele Bielefelder, die wahrscheinlich Schalke-Sympathisant sind, ne?
Wird es wahrscheinlich auch geben.
Ja,
so wie in Paderborn ja auch. Da gibt es dann Paderborn-Fans, die aber gleichzeitig auch noch ein anderer Fan sind.
Ron Schallenberg zum Beispiel. Gebürtig. Ist er ein gebürtiger Paderborner? Ja, ich glaube schon, ne? Ja,
der
ist
er. Der Papa hatte ein Musikgeschäft in Paderborn.
Ah, da hast du. Sorry, ich muss jetzt kurz überlegen, ob ich das wirklich sage, aber ich habe es nicht gemacht. Da hast du ein Instrument gekauft, oder?
Nee, bei ihm jetzt nicht. Ich habe ein Instrument, aber nicht bei Schallenberg.
Was spielst du?
Eine Querflöte.
Ah.
Aber die Konzertquerflöte.
Ja. Ja, sicher. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zur normalen Querflöte. Weiß ich nicht. kann ich dir jetzt nicht so sagen. Aber vielleicht kannst du ja auch mal ein Schänzchen spielen. Ich habe heute bewusst versucht, nicht zu singen, weil ich einfach nicht singen kann. Und vielleicht kannst du ja aber nächstes Mal die Querflöte einsetzen und spielst das Intro oder hier das Outro. Ne? Hier diese. Mal spiele ich das dann ein mit so ein bisschen Dünkte und dann machst du. Spielt man die eher rechts oder links?
Ich habe aber leider sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Ich bin gerade wieder dran, es zu lernen.
Ja, siehst du? Du hast ja einen Grund. Ja. Hast ja ein großes Ziel. Genau. Ich weiß ja nicht, Tine, ob du auch dabei bist bei unserem Live-Treff. Wahrscheinlich schon. Kommt, ne?
Darauf an, wenn ihr es bei dem Münsterspiel
macht. Nein, machen wir nicht. Haben wir ja jetzt, habe ich ja jetzt auch schon kommuniziert. Ich war sehr überrascht. Die Mehrheit, 90% aller haben Rückmeldungen gegeben. Entweder können sie beide Termine, aber wenn, dann den Montag. Na, jetzt muss man halt nur noch mit der Zeit schauen. Ich hatte natürlich die Möglichkeit, morgens schon um 10 Uhr, wenn da schon Leute Bock haben, da zu sein, können die mit den Legendentalk anhören. Und wenn das halt dann die Mehrzahl nicht kann, dann machen wir das natürlich irgendwie einen späten Nachmittag. Aber es sind schon um die 20, werden wir definitiv werden.
Ja, also da bin ich auf jeden Fall dabei.
Ja, siehste, da kann sie ja auch ein bisschen Querflöte spielen dann. Da freuen wir uns.
So wie der Trompeter in der Kurve.
Ja, warum nicht? Vielleicht wirst du die Querflöten-Tina.
Nee, das lassen wir mal lieber. Ja.
Okay, lass uns wieder zurück zum Kurvenbrich kommen. Was gibt's noch Schönes?
Ja, wir hatten neben uns auch noch, also so schräg neben uns habe ich, wir hatten das bei Insta gesehen, in der Halbzeit hatten wir von einem Bekannten, den wir aus dem Trainingslager sehen, ein Bild gesehen aus der Kurve und wir so, der muss doch hier direkt fast neben uns stehen. Und dann haben wir ihn die ganze Zeit gesucht und dann haben wir ihn auch gefunden und dann haben wir ihm gewunken und dann hat er ganz komisch zurückgeguckt und wir so, okay, der hat uns nicht erkannt, der weiß nicht mehr, wer wir sind. Und dann haben wir ihm ganz schnell bei Insta geschrieben, das Internet war jetzt aber auch nicht so dolle in Bielefeld.
Okay.
Aber er hat es gekriegt. Und er so, nein, ich habe euch doch erkannt und sehen wir uns im Winter wieder. Und das war dann ganz witzig.
Was sagt denn die Fanszene? Was glaubt die Fanszene denn, wo es im Winter hingeht oder ob es überhaupt weggeht?
Also von den meisten höre ich Türkei wieder und wieder Belek und wieder in dem Hotel. Ich kenne sogar Leute, die haben schon gebucht.
Mhm. Obwohl noch gar nicht feststeht.
Ja.
Okay.
Liebe Grüße an Sabine.
Ja, die Sabine, die ist auch bei uns in der Gruppe, ne? Ist
ja, das? Genau.
Ja, genau. Ja, also die hat schon mal gebucht, du noch nicht, aber würdest bei Bekanntgabe auch direkt buchen.
Ja, also wir haben auch schon nachgeguckt, also uns kribbelt es auch schon in den Fingern, dass wir buchen.
Ja, also tatsächlich habe ich gerade persönlich die Erfahrung wegen Herbsturlaub, meine Tochter will unbedingt wegfliegen, will irgendwie in die Sonne und wenn du Last Minute buchst, das ist ja der Oberhammer. Das gibt's ja gar nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Ich war im Reisebüro und die haben gesagt, es gibt kein Last Minute mehr. Es gibt keine Schnäppchen. Im Gegenteil, es wird immer teurer. Du musst so früh wie möglich buchen. Also wäre es tatsächlich ja auch ein kleiner Aufruf an den FC Schalke 04, mal zu kommunizieren, wo es denn hingehen könnte. Kann mir auch nicht vorstellen, dass das abhängig davon ist, wie der sportliche Verlauf ist. Also weiß nicht, ob es daran hängt. Könnte man also vielleicht schon mal was raushauen. Denn viele haben schon gebucht und stellen wir mal vor, die gehen ganz woanders hin oder machen gar nichts. Ne? Kann ja auch sein, dass sie in geheimischen Gefilden bleiben und zu Hause trainieren. Auch diese Variante. Könnte ja durchaus möglich sein.
Ne? Aber das Hotel gehört ja, glaube ich, auch dem Onkel von Kenan Karaman.
Ach, echt?
Ja.
Ach, krass. Siehst du, was man kriege? Habe ich
im Januar dann auch ganz oft mit den Tante und Onkel da Tee trinken sehen.
Okay, dann werde ich den Kindern mal fragen, ob der Onkel wieder irgendwie schon eine Reservierung hat für den FC Schalke.
Ja, genau, frag mal Kindern, vielleicht weiß der Bescheid.
Also wir springen im Thema, wir sind ja immer eigentlich in Bielefeld, ne? So, dann habt ihr den Bekannten also wieder getroffen.
Ja, also von Weitem nur. Also wir haben nur in der Kurve mit Instagram kommuniziert.
Mhm. Okay. Gibt noch irgendwas Außergewöhnliches, was du uns erzählen möchtest? Ansonsten würde ich dir eine Frage stellen.
Ja, stell mir gerne die Frage.
Ja, wie ist denn im Vergleich? Ich meine, wenn ihr, ich sage mal bewusst, ihr Auswärtsfahrer, ihr fast alles Fahrer, ihr seid ja immer gut drauf. Ihr habt ja immer einen Grund, euch, ist ja auch so. Es ist ja schon Wahnsinn, ne, was ihr da auch betreibt und wie viele Spiele und Kilometer ihr da abreist. Die Stimmung ist natürlich dann immer, die Vorfreude ist immer da, das weiß ich. Und die Stimmung auch nach Niederlagen war ja auch, ja klar, wart ihr angeschlagen und das, natürlich ist es keine schöne Situation, aber ihr seid trotzdem wiedergefahren. Wie ist denn jetzt trotzdem eine Veränderung zu spüren? Ist die Stimmung jetzt noch mal besser oder ist das jetzt einfach gelöster? Wie ist das?
Man freut sich viel mehr drauf auf Auswärtsfahren, also noch mehr drauf. Also ich habe mich ja immer schon drauf gefreut und habe es ja immer mit irgendwas Positivem verbunden oder man hatte dann trotzdem irgendwie einen schönen Tag oder so. Aber man freut sich irgendwie noch mehr drauf. Die Stimmung ist sehr, sehr gut in der Kurve. Man merkt das halt einfach. Und es ist auch nicht, dass wenn es mal nicht läuft, dass man direkt Angst kriegt, gleich verlieren wir das hier noch oder es geht nach hinten los. Man hat halt irgendwie dieses Vertrauen zur Mannschaft auch wieder und also ich hatte selbst das, wo ich gehört habe, Timo Becker fällt aus oder dann auch der Gumis fällt aus. Ich habe gedacht, ja, schaffen wir trotzdem irgendwie. Irgendwie wird das schon. Und da wird auch alles, ist diese Aktion zum Beispiel von Adrian Gantenbein, die haben wir gar nicht gesehen, weil dieser Auswärtsblock, der ist so blöd gelegen, dass du das Tor gar nicht siehst, das rechte. Und ich habe nur gedacht, was ist denn jetzt passiert? Warum feiern die alle? Warum grölen die alle? Und habe dann nur gesehen, wie Karius den Gantenbein so zurückschubst. So. Und ich so, okay, da muss irgendeine Rettungsaktion gewesen sein.
Ja, das war die Rettungsaktion. Wir haben schon gesagt, eigentlich hat Adrian Gantenbein heute, oder nicht heute, im Spiel gegen Bielefeld, Henning Matriciani abgelöst. Ne? Also das war ja auch mal eine Monsteraktion. Ja, also tatsächlich noch besser die Stimmung und die Vorfreude ist ja eh immer da. Aber was glaubst du, die Frage haben wir uns heute auch gestellt, was wird denn passieren? Und nee, bevor ich diese Frage stelle, auch nach 30 Minuten war die Stimmung positiv. Ich meine, Schalke hat ja dann merklich den Faden verloren und Bielefeld hat mehr das Heft in die Hand genommen und es waren ja auch zwingende Chancen da. Aber auch da war in der Kurve immer noch positiv die Haltung.
Ja, man hatte jetzt irgendwie nicht das Gefühl, das geben wir jetzt aus der Hand oder so.
Ja, also tatsächlich.
Die zweite Halbzeit war natürlich wieder Herzinfarkt. Und,
ja.
Aber man hatte trotzdem irgendwie nicht so die Angst wie letztes Jahr mit dieser Abwehr. Und du hast mit Karius einen Torwart, der Sicherheit ausstrahlt. Du hast die Abwehr, die irgendwie alles da rauskratzt. Und irgendwie kämpft da jeder für jeden. Die sind ja, also das, was wir ja wollen, dass die am Ende gefühlt umfallen und fertig sind.
Ja. Ja, in der Tat. Das machen sie ja. Das machen sie ja tatsächlich auch. Also, was glaubst du, das wird dann wahrscheinlich dann auch so sein, dass wenn mal eine Phase kommt, und die könnte ja durchaus jetzt kommen, wir haben wirklich schwere Spiele, Hannover, Darmstadt, Elversberg, Karlsruhe, dass dann die Stimmung definitiv nicht sofort kippen würde, ne?
Ich glaube, es kommt drauf an, wie verloren wird, ne?
Mhm.
Also wenn ja dann trotzdem sich reingehangen wird und alles gegeben hat und die andere Mannschaft ist halt besser, dann ist das auch okay. Und dann werden die auch, also in Anführungsstrichen, gefeiert vor der Kurve. Und dann kommen halt wieder dieses Auf geht Schalke, kämpfen und siegen. Ich glaube, da reißt jetzt keiner den Jungs sofort den Kopf ab.
Mhm. Ja, eigentlich ein gutes Zeichen für die nächsten Wochen und Monate. Weil ich glaube, gerade nach dieser guten Stimmung sehnt man sich ja, ne? Und wenn die Mannschaft, und ich kann mir das auch tatsächlich überhaupt nicht vorstellen, dass die Mannschaft überhaupt noch ein Spiel verliert. Nein, das war Quatsch. Aber dass die Mannschaft ein Spiel verlieren wird, wo die einfach nicht alles gegeben haben. Ne? Also tatsächlich dann, weil einfach die Qualität in der anderen Mannschaft nicht, ich will gar nicht sagen, dass sie generell besser ist bei Hannover oder bei Darmstadt, aber dass sie an dem Tag einfach besser war, ne? Und besser ihre Qualitäten abrufen konnten. Weil, Schalke ja auch schon gegen Mannschaften gespielt hat, die definitiv mehr Qualität haben. Auf dem Papier. Ne? Ich glaube, da holt Schalke ja gerade auch mächtig auf. Wie sieht dein weiterer Plan aus? Also du bist auch das ist ja ein harter Auswärtsfahrtenplan, den du jetzt vor dir hast. Du bist in Hannover?
Ich bin in Hannover.
Ah, du bist auch in Darmstadt, beim Pokal?
In Darmstadt und ich bin auch in Karlsruhe.
Ah, okay. Ja, ja, super. Fantastisch. Ja. Das haben wir Heimspiel
Hannover,
wahrscheinlich. Bist auch
Hannover da. Ist sogar tatsächlich kürzer von mir als Gelsenkirchen.
Ja. Ja, okay. Also noch wieder nebenan direkt, ne?
Ja, nicht. Also man fährt 2 Stunden, weil wir nur über Land fahren müssen oder können, weil es keine Anbindung von uns mit der Autobahn gibt.
Oh, okay. Also, so viel Ostwestfalen ist es also schon bei dir.
Ja.
Naja, okay. Ja, sehr schön. Wieder tolle Einblicke und kannst dann natürlich dann wieder fleißig sammeln. Wir haben noch eine kleine, müssen noch ein bisschen meckern, ne? Weißt du, was ich meine? Ja.
Nö.
Tine hat mich ja wieder versorgt mit einem kurzen Live-Video aus der Kurve.
Ja.
Und immer wohl bedacht, weil viele sagen, Handy raus aus der Kurve. Wir machen es ja wirklich nur von hinten, oder du. Ne? Also man sieht ja keinen. Es ist ja einfach nur eine kurze Stimmungswiedergabe und wir wollen ja gar keinen da irgendwie zeigen. Zu Recht, Handy aus der Kurve unterstütze ich auch. Aber es hat einer geklaut. Nicht nur einer wahrscheinlich, sondern mehrere. Und dann irgendwann schreibt die nämlich an, sag mal, hallo, hast du gesehen? Ja, tatsächlich. Ne? Also könnt doch einfach hinschreiben.
Ja, vor allem eine Fanseite mit 30.000 Followern, ne?
Ja, die wiederum hat es, glaube ich, aber auch von jemandem von TikTok geklaut, der völlig im Niemandsland irgendwo rumtumpelt, was die Follower... Ja, er wurde verlinkt, das ist, ja. Aber es ist ja sowieso schwierig, ne? Es gibt ja so viele Fans und Fanseiten, die einfach auch Bilder klauen. Wir bezahlen dafür echt viel Geld, ne? Und da wird dann einfach, ach komm, nehmen wir mal. Das ist schon echt schwierig und auch ärgerlich. Ich bin jetzt bei dem Video jetzt gar nicht so böse, aber man hätte tatsächlich verlinken können, ne? Weil die Tine macht ja echt harte Arbeit. Ne? Also sie schafft ja nicht nur immer eine gute Kommunikation zwischen den Fans und einen guten Austausch, sondern die schickt uns ja auch noch tolle Informationen und auch dann halt Bilder und Videos. Dafür erstmal nochmal vielen lieben Dank an der Stelle. Ne? Ja, Tine, hast du noch was?
Der Weg vom Stadion zum Auto war so eine halbe Stunde durch den Regen, weil Bus und Bahn ist komplett ausgefallen nach dem Spiel. Also komplett.
Okay, wegen den Unwetter, wegen dem Sturm oder was?
Keine Ahnung.
Okay.
Es war nur eine Anzeige im Stadion, der komplette Bus- und Bahnverkehr ist eingestellt. Und dann haben wir gesagt, bevor wir da irgendwie gestrandet sind, dann laufen wir und dann sind wir eine halbe Stunde durch Bielefeld gelaufen bis zum Auto.
Ja, auch schön. Also ja, ich möchte jetzt nicht den Vergleich nennen, was ich gemacht habe nach dem Spiel, aber bin auch gelaufen. Aber bei schönem Wetter tatsächlich. Also ich hatte
freiwillig.
Freiwillig. Ja, wir beide haben ja auch so eine kleine interne Challenge, ne? Für die es interessiert. Wir checken gegenseitig immer unsere Schritte und motivieren uns dann quasi. Ist manchmal schwer, ne? Und gerade jetzt bei dem Wetter hast du ja schon beklagt, das ist dann doof. Ich finde es eigentlich ganz toll und ich freue mich schon auf den Weihnachtsmarkt-Bratwurst-Test. Den habe ich ja letztes Jahr gemacht. Da hatte ich ja nur 10 Weihnachtsmärkte geschafft. Diesmal will ich mehr schaffen, ne? Dank Deutschland-Ticket werde ich wieder rumreisen, Weihnachtsmärkte besuchen, eine Bratwurst essen, obwohl ich ja eigentlich Teilzeit Vegetarier bin. Ne? Also ich muss da wirklich drauf achten, gesundheitliche Gründe tatsächlich, Cholesterinspiegel, ne? Bla bla blups. Aber die Bratwurst, da fällt es mir immer sehr schwer und das werde ich auch jetzt auf Weihnachtsmarkt weiter durchziehen. So, genug privates Geplappel. Vielen lieben Dank, Tine. Ich mache jetzt mal Schluss, weil wir sind jetzt schon wieder weit über 90 Minuten. Also insgesamt gesehen, wir beide auch schon wieder 20 Minuten. Aber schön, dass du dir die Zeit immer nimmst. Freut mich sehr und freue mich dann, dass wir uns auch bald dann live sehen. Und nur mal zur Information an alle, die sich da wirklich irrsinnig drauf freuen, dieses Treffen dann zu machen. Ich werde euch vor die Kamera zerren und dann werden wir talken. Also da freue ich mich sehr drauf, weil jeder soll mal irgendwas erzählen. Wird bestimmt nicht ganz tolle Sendung. Ja, dann gehört dir das Schlusswort.
Mir fällt nichts ein.
Dann fällt mir was ein. Ich danke dir nochmal recht herzlich. Werde jetzt den Knopf drücken und werde mich artig verabschieden. Muss noch einen kleinen Artikel schreiben und dann mache ich den Podcast fertig, damit die Leute endlich wieder was zu hören haben. Okay. Vielen lieben Dank. Aber nach Irland fährst du nicht, ne?
Nee.
Ach, das wäre jetzt auch noch der Höhepunkt gewesen. Ha, okay. Ich auch nicht. Ich hatte es ganz kurz, aber ich habe überhaupt nicht auf dem Schirm, dass ich ja nächste Woche auch Urlaub habe. Und tatsächlich muss man auch was vorbereiten für den Urlaub. Und wenn ich dann noch da weggeflogen wäre, das hätte nichts gebracht. Obwohl es wahrscheinlich sehr schön gewesen wäre. Einmal in Dublin, ne, ist sowieso eine schöne Stadt. Und dann von dort aus zu berichten. Den hochhausohen Sieg, den der FC Schalke 04 dann einfahren wird. Ja. Also, vielen lieben Dank an da draußen, auch an euch und empfehlt uns weiter. Und dir, liebe Tine, danke und Glück auf.
Danke und Glück auf.